Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Am Mikro begrüßt euch euer Gastgeber Henning.
Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Episode vom Metal.de Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Unser erster Gesprächspartner ist Lenny Bruce von der Thrash-Band Dustbolt aus Landsberg am Lech. Einige von euch kennen ihn sicherlich. Da gibt es sehr geile Interviews und Rezensionen, unter anderem auch auf Metal.de. Also das solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Lenny war mega. Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Technik. Ein Mikro ist ausgefallen, deshalb bin ich nicht so gut zu hören und es ist auch ein bisschen hallig. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Es war das erste Mal, die Technik hat versagt oder ich habe versagt. Aber man lernt ja. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein sehr, sehr geiles Gespräch. Wir sprechen über alles Mögliche, nicht nur Musik, sondern einfach auch das Leben. Das ist immer Sinn auch und Zweck eines Podcasts. Das hat man sich eigentlich so vorzustellen, das ist wie, als wenn man mit einem Bekannten und coolen Leuten in der Kneipe sitzt und einfach labert und auch mal einen raushaut, auch sicherlich kontrovers mal ist oder irgendwie nicht einer Meinung ist, aber das gehört dazu, es ist halt kein klassisches Interview. Die Zeit ist super schnell vergangen, es sind 90 Minuten, wir haben da auch so ein paar Bierchen zwitschert, hinten ist dann noch so ein bisschen, weil wir im Backstage das gemacht haben, Backstage vom Backstage Club in München ist auch so ein bisschen Betrieb hinten zu hören, aber ich finde das ist eigentlich ganz geil von der Atmosphäre her, nicht zu klinisch. Ich hoffe, ihr habt Spaß, die Folge zu hören, genauso viel Spaß und Freude, wie ich hatte, mit ihm das Gespräch zu führen. Falls ihr noch Informationen über mich braucht, geht einfach in die Shownotes und ja, ich höre jetzt auf zu labern. Genießt die 90 Minuten mit Lenny Bruce und viel Spaß beim Hören.
Alright, here we are. Lenny, erstmal vielen Dank.
Klar, gerne.
Auf einen Tee an sehr.
Prost.
Das ist ein
Augustiner. Augustiner.
Aber das ist ein geiles Bier eigentlich, obwohl das Tegernsee ist ja eher so hier.
Also Augustiner ist die ist schon das am weitest verbreitesten in Bayern so. Das ist die Hausmarke, ja. Bayerns, auf jeden Fall.
Das helle.
Zumindest Oberbayern,
das helle,
Niederbayern. Das helle Augustiner.
Ja.
Ich persönlich bevorzuge allerdings das Tegernsee, hast du gesagt.
Das ist geil.
Das ist mein Lieblingsbier tatsächlich.
Also ich bin ja Hamburger, wie man uns schwer hört. Aber muss ich sagen, hier gibt es sowieso mit diesem Craft Beer und sowas, hier wird wahnsinnig viel gebraut. Ne?
Unfassbar viel, da passiert auch gerade wahnsinnig viel. Da gibt es lauter kleine Brauereien, die da jetzt irgendwie durchstarten und das funktioniert auch, das klappt auch.
Das klappt super.
Da hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren, also hätte ich nie drauf gewettet.
Oder?
So, weil in Bayern hast du diese etablierten.
Das ist so ein richtiger Trend geworden irgendwie.
Total, ja.
Also ich stehe da ja total drauf. Genau, du hast eben gesagt, Nerdrunde hier, Tischtennisrunde im Backstage. Also wir sind im Backstage in München, hat Lenny organisiert und sind jetzt hier auch extrem ruhig, ruhiges Setting. Wie kam das? Gibt es so eine Community, so eine Münchner Community von Muckern oder weil du auch gesagt hast, hier ist so dein Wohnzimmer, also bist du regelmäßig hier?
Oder? Ja, definitiv.
Echt?
Ja. Okay. Das jetzt, wenn ich so mal drüber nachdenke, tatsächlich auch schon seit seit 10 Jahren fast, seit Kiddie-Jahren wirklich. Das hat sich so ergeben. Es war, wir kommen eigentlich, also ich und meine Jungs, ich sage jetzt,
aus Landsberg,
ne? Genau, meine Bandkollegen und ich, wir kommen aus Landsberg am Lech, das ist 50 Kilometer von hier ungefähr.
Ja, ich weiß, ich musste immer rausjuckeln, weil wir leben da in der Nähe an diesem Fünfseenland. Da also auf der anderen Seite vom Ammersee.
Ah, okay.
Ist ja jetzt nicht unbedingt eine.
Also wie heißt der Ort?
Keine Brutstätte für Thrash Metal, oder unterschätzt man das?
Nee.
Oder wird die Provinz generell. Hast du manchmal das Gefühl, die Provinz wird so unterschätzt?
Naja. Ja, die Provinz wird definitiv manchmal unterschätzt, aber die Frage ist aus Musikersicht oder, also das ganze Thema ist, finde ich, ziemlich spannend oder gerade aus Sicht von Jugendlichen, ob nicht vielleicht ein Ort, eine Stadt, wo gar nichts geboten ist, wo gar nichts geht, vielleicht gerade ein guter Nährboden ist, um was zu erschaffen. Ich wohne inzwischen in München. Seit 2 Jahren jetzt. Und ich mache mir jetzt häufig Gedanken, wenn ich wieder in Landsberg bin, weil wir proben dort noch, ob es gut war, dass wir da aufgewachsen sind im Dorf, in Landsberg, ob das uns vielleicht so angespornt hat, zu sagen, hey, wir wollen hier weg, wir wollen hier raus, wir wollen irgendwie die Welt sehen, wir wollen touren, wir wollen Gigs spielen. Ja. Und ob das vielleicht anders gewesen wäre, wenn wir in der Großstadt groß geworden wären. So.
Ich glaube definitiv. Ich glaube, dass naja, ich will es jetzt nicht sagen Langeweile, aber ich glaube, dass wenn du Überangebot von Reizen hast, also ich bin jetzt in Hamburg groß geworden, aber auch im Vorort und ich so in den 80er Jahren, klar gab es da eine Metal-Szene und so, aber die Leute, soweit ich das so Halloween und viele, glaube ich, also ich kann es jetzt nicht sagen, wo die alle, aber die kamen sicherlich alle aus der Peripherie. Weißt du, und dann willst du halt irgendwie, klar willst du nach Hamburg, aber irgendwie, weiß nicht, war das dann immer so satt, weißt du, da hast du dann auch immer so diese Muckerpolizei gehabt, so haben wir das in Hamburg, weißt du, die dann immer, und es gibt dieses Überangebot, und ich glaube, wenn du irgendwie in der Provinz groß geworden, ich glaube, das hat einen wahnsinnigen, ist eine wahnsinnige Antriebsfeder.
Total, und ich glaube, das Lustige ist, bei uns hat sich das auch zu einem fließenden Übergang verbunden an einem gewissen Zeitpunkt, wo wir dann alle in dieser Kleinstadt trotzdem alle zusammen in einer WG gewohnt haben.
Okay.
Oder in einem Haus, wir hatten eine WG, oben drüber war eine WG, gleichzeitig war unser Proberaum 5 Meter entfernt, wir hatten einen Garten, da saßen wir dann nachmittags irgendwie, wenn die Sonne geschienen hat, mal mit Bierchen, haben gegrillt und Akustikgitarre gespielt, gejammt. Irgendwie andere Kumpels kamen vorbei, die auch kein Metal gehört haben, meinetwegen. Dann haben Blues gehört. Und dann haben
du
wir
magst Blues, ne?
Ich mag Blues, sehr gerne, ja. Und eben, aber das war ein total, also die ganze Zeit war total ein spannendes Erlebnis. Dann haben wir uns unsere Skateboards geschnappt und sind runter an den See gefahren, reingehüpft und dann noch abends im Proberaum und haben geprobt. Haben gesagt, und wir waren halt so voller positiver Energie, durch unsere, wie wir unseren Alltag da gestaltet haben, auf dem Land da draußen irgendwie. Aber trotzdem hatten wir immer das Bedürfnis, auszubrechen. Wir wollten noch mehr sehen, wir wollten mehr erleben. Und wir waren wütend schon auch darüber, dass wir eigentlich nur so ein kleiner Haufen sind, dass wir da so ein bisschen nicht die Außenseiter sind, das so haben wir uns nicht gefühlt, aber dass da nicht mehr Nährboden dafür war. Wir haben nicht verstanden, Mensch, warum ist es nicht so, dass wir irgendeinen Ort haben, wo noch ganz viel mehr solche Leute kommen, wo Graffiti-Sprayer kommen, wo Fotografen kommen, wo wir Jugendlichen uns austoben können, wo wir einfach kreativ sein können und machen können.
Hattest du das Gefühl, war zur Außenseite da? So, oder eben, wenn du sagst, positive Energie, warum habt ihr dann, ich meine, 90er Jahre, warum habt ihr dann nicht Singer-Songwriter? Ich meine, du hast ja eine geile Gesangsstimme. Also warum hast du ja nicht gesagt, ey, ich liebe den Blues, ich mache jetzt Eddie Vedder, ich meine, ich habe ja auch deine Solo-Sachen angehört, das ist ja schon, also du bist ja ein richtiger Sänger, wenn man das jetzt mal so, also warum hast du dann gesagt, oder warum habt ihr gesagt, wir gehen jetzt in diesen Bereich, gab es da irgendwie so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, ey, ich habe das und das gehört, oder war bei dem und dem Konzert, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Mucke, wo du sagst, ey, okay, ich bin jetzt hier Singer-Songwriter oder bin, weißt du, so Pusi. Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, was mich beim Metal wahnsinnig stört. oder was die Leute denken immer, Personen, die Metal machen, sind entweder gestört, aggressiv oder sind permanent wütend oder das kotzt mich sowieso an. Also kannst du das erklären?
Ich glaube, da muss man tatsächlich noch weiter zurückgehen. Da muss man wahrscheinlich in unsere Schulzeit gehen. Bei mir persönlich war es so, dass ich halt irgendwann mit 13, 14 wirklich aus dem Nichts, also mein Musikgeschmack ist immer härter geworden, so über Nirvana, über was man so in die Hände bekommen hat. Und dann war die Initialzündung tatsächlich so mit 12, 13, glaube ich, so eine gebrannte Slipknot-CD.
Okay.
Und ich kannte einfach nichts anderes, aber ich kannte das auch nicht. Es gab noch MTV, so irgendwie große Schwester hat MTV geguckt und dann siehst du plötzlich so ein Video von Slipknot und denkst dir einfach nur... Dann denkst du dir, du in dem Alter fahren, du verstehst es ja nicht. Und du denkst dir einfach nur,
für so ein Splatter-Movie.
Was zur Hölle ist das?
Yeah.
Und dann habe ich so mit, damals gab es irgendwie noch kein schnelles Internet, dann hat man so einen halben Tag so ein YouTube-Video geladen von denen. Ja, auf die Internetseite geguckt. Dann gab es Ärger von der Schwester, so, wie warst du auf einer Slipknot-Seite? Das hören nur Freaks. Und es macht es natürlich immer spannender.
Und dann habe ich total gestört.
Ja, und dann habe ich zusammen mit Bene, mit unserem Bassisten, haben wir in der Schule einfach angefangen, ein bisschen Mucke zu machen. Wir haben wirklich im Musikunterricht gespielt, irgendwie so ein paar Songs gecovert. Dann kam Tenacious D raus und School of Rock habe ich geliebt, einen Film. Und das war alles und ich wollte immer Musik machen. So. Und dann habe ich aber gemerkt, so, boah, das ist irgendwie diese Musikrichtung, diese Intention, die da ist, das ist eben genau das, wonach ich dauernd suche eigentlich. Danach habe ich gesucht. Wir haben früher alle als Kids Sport gemacht, dann kam irgendwie so die Musik und dann haben wir das auch gebraucht, um uns auszutoben.
Ja, klar.
Und dann haben wir Nico kennengelernt, unseren Drummer, und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, kam er rein irgendwie, so sah total breit aus, lange Haare, Ketten um den Hals, schwarz lackierte Fingernägel, Slipknot-Shirt. Und ich war okay. So, das ist mein Mann. So. Seitdem sind wir beste Freunde tatsächlich. Und dann sind wir halt nach München gefahren auf Konzerte.
Das muss ich übrigens sagen, ihr swingt. Also er swingt.
Total.
Extrem. Das ist mir bei der neuen Platte aufgefallen. Also dieses Dead Inside. Ich kenne das ja, also ich bin so ein Groove-Fanatiker und Pantera ist dann natürlich immer so. Aber das swingt richtig. Ne? Also das ist schon richtig. Also tanzen wäre jetzt zu viel gesagt, aber das ist schon...
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Weißt du, das ist so diese Tightness zwischen Gitarre und Schlagzeuger, also da seid ihr echt extrem weit vorne. So.
Ich glaube, dass das eben auch der Punkt war, dass wir dann da draußen auf dem Kaff waren. Dann sind wir in die Stadt, haben uns Konzerte angeguckt, sind dann wieder zurückgefahren und waren dann wieder in dieser Einöde. Und dieser einzige Ort, den wir hatten, war unser Proberaum, wo wir dann hingefahren sind. Ja. Und da haben wir einfach auch, da haben wir geträumt. Da haben wir wirklich im Proberaum einfach gesagt, so, wir haben davon geträumt, auf Hellfest zu spielen, auf den großen Bühnen zu spielen, mit der auf Tour zu gehen. Und dann haben wir einfach da drin gemacht so, einfach gespielt und immer versucht besser zu werden. Waren dann abends wieder zusammen in der WG gehockt, haben wieder Videos geguckt von den großen Bands und guck dir den und hier, ich habe ein neues Album und Platten gehört und so. Wir haben das halt wirklich einfach exzessiv irgendwie uns nur mit Musik beschäftigt und befasst und im Proberaum dann einfach all unsere Energie rauslassen und Metal gespielt so. So ist das alles irgendwie zustande gekommen und plötzlich sind wir aus diesem kleinen Dorf wirklich dazu gekommen, die Welt zu bereisen, durch Europa zu touren. Ja. Die erste Europatour, da war ich 17. Die anderen waren 18.
Was haben deine Eltern gesagt?
Ich komme aus einer Musikerfamilie. Das war.
Ja, das wollte ich dich fragen, weil also so Musiker zu werden, das ist ja eine Berufung. Ich kenne viele Leute, die andere Jobs machen, aber dann immer. Du merkst immer, und ja, früher habe ich auch Musik gemacht, und dann siehst du immer, also jetzt in meinem Alter, so jenseits der 40, die können davon nicht loslassen, also emotional. Ja. Weißt du, die haben dann irgendwann eine Entscheidung getroffen, Musik und so, aber du siehst es ihnen an, es lässt sie nicht los.
Nee, das Funkeln in den Augen.
Egal, ob sie Knete machen in dem anderen Job, darum geht es dann auch gar nicht, sondern es geht dann echt darum, so ein Traum. Wer macht Musik in deiner Familie?
Mein Vater hat Musik gemacht, wirklich Musiker auch gewesen und von Musik mehr oder weniger gelebt.
Echt? Richtig Profi?
Ja, ja. Er hat ein Studio im Keller und das war eine
Was hat er gemacht? Oder was?
Von damals in, ich komme eigentlich aus Österreich. Ich habe noch 6 Jahre bin ich in Österreich groß geworden. Er hat in Österreich viel gemacht. Diese typische 80er Jahre Musik, auch, aber auch innerhalb von Österreich.
80er Jahre.
Ich bin absolut pro 80er Jahre Musik, um Gottes Willen. Nein, und dann ist er lustigerweise aber auch aus finanziellem Druck so ein bisschen in die Schlagerschiene. Der hat dann Songs komponiert auch für Schlagerleute.
Klar.
Und unser Haus hat man sich so vorstellen müssen, im Keller war das Studio, der Vater hat Schlager gemacht, irgendwie ein Stock drüber war die Schwester und hat irgendwie zu Pop gesungen und noch ein Stock weiter oben war ich, habe Gitarre geübt und Metal geschrieben.
Okay, das ist natürlich keine Chance.
Und ich habe dann Nico, unser Schlagzeuger, hat in der Stadtjugendkapelle in Landsberg gespielt. Dann hat er auch da früh irgendwie den Bezug zum Schlagzeug und zur Musik. Und ja, das ist er wiederum hat Flo, unseren Gitarristen, in die Band geholt. Dem sein Vater ist totaler Rainbow, Judas Priest, Oldschool-Metal-Fan. Ja, und hat zu Hause Platten gehört und Flo hat das aufgesaugt, hat dann wie wild Metallica geübt. Kam zu uns in die Band und hat mir, ich war wirklich noch auf dem Stand Slipknot, System of a Down oder so mit 13.
Dann gehst du zurück.
Dann hat er mir irgendwie Ride the Lightning gegeben und ich war so, was ist denn das jetzt?
So. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, wie Kumpel von mir damals, und da kam dann Kill 'Em All und ich habe gedacht, mir fällt die Schädelplatte weg. Ich weiß noch, wie ich Halloween, Walls of Jericho gehört habe, ich dachte, jetzt lande ich in der Hölle. Irgendwie war das so, also ich komme aus den 80er Jahren, meine Erweckung war mit 14 irgendwie Rockpalast, Def Leppard, Focus, Iron Maiden und ich war vorher Beatles und Def Leppard war Pyromania, war meine erste Platte und dann ging das halt in den 80er Jahren so weiter und dann irgendwann kam er mit Halloween um die Ecke und ich habe echt gedacht, mir explodiert die Schädeldecke und so war es dann auch mit Metallica.
Ja.
Also wo ich dann auch gedacht habe, alter Verwalter, was ist das denn jetzt bitte?
Ja. Und wir hatten dann bei uns ist zum Beispiel ein Freund von mir aus dem Ruhrpott ist dann hergezogen, kam in die Klasse, das ist auch witzig, er kam in die Klasse und er hatte schon lange Haare und Bart und war so der optische Klischee-Mettler, was für mich damals so als Kiddie.
Oder was?
Ich bin ein Grunge-Kiddie, wirklich. Ich bin damit groß geworden und ich liebe das immer noch.
Was waren so deine Faves? Also aus den Nirvana jetzt?
Pearl Jam, Alice in Chains.
Okay.
Soundgarden, wirklich, wirklich ganz klassisch. Ich habe das dann...
Cornell ist schon... Also das höre ich so manchmal so, wenn du also bei deiner Solarplatte und so auf dem neuesten Album, auf die Ballade und so, da. Also man merkt schon, da hast. Das ist schon eine Referenz.
Ja, aber das Lustige ist, das ist da ein bisschen verschwunden, eine Zeit lang wieder. Und jetzt, wo man in Anführungszeichen älter wird, kramt man aber auch wieder das aus. Also du entdeckst ja wieder Sachen, die du als Kiddie gehört hast. Und du hörst sie mit neuen Ohren auf einmal.
Ja.
Ich höre Alice in Chains und höre auf einmal aber, denke ich mir, wow, was für gute Songs haben die geschrieben, was für geile Riffs, was für coole Drums, die
aber
Produktion. Jetzt, ich höre es ganz anders jetzt.
Ich hab das Interview von dir irgendwie mit Metal TV und dieser Gap. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst jetzt Vater und hast einen Sohn und weißt du spielst dann diese Mucke, weil und dann wirst du sehen, in 20 Jahren wird der auch Musiker werden und der wird sich wieder darauf.
Ja.
Weißt du, deshalb sind jetzt Leute einfach machen jetzt wieder, junge Leute machen jetzt Thrash-Metal oder normalen Metal, weil die Väter, also ich schlussendlich, halt das gehört. Also mein Sohn musste auch, der ist 21, der musste auch von bis, der hört ganz was anderes, aber irgendwie kommt er dann immer doch um die Ecke.
Mhm.
Ja? Und das prägt dich einfach, das ist klar. Und wenn dein Vater Rainbow und Dio und sowas alles, wird das klar
färbt das. Natürlich, total, total. Und das ist irgendwie total spannend, weil das dann irgendwie für mich jetzt auch, was in den letzten Jahren passiert ist, einfach wirklich auch nochmal die, so meine Reich, also natürlich war ich dann, wenn du 17, 18, 19, 20 bist du auch in der Phase, wo du nur Metal hörst, noch nur Metal und gar nichts anderes.
Du hörst auch diese Wut, glaube ich, ne?
Ja.
Diese, was du sagst, dieser, wenn du aus dem Sport kommst, du hast echt dieses
Aggressions-Wutpotenzial. Genau, ne? Das muss irgendwie raus, so. Und jetzt wirst du aber irgendwie ein bisschen ruhiger oder erfahrener Und auf einmal aber öffnet sich dein ganzer Radius. Und jetzt in den letzten Jahren hatte ich halt die Momente, wo ich dann eben den Blues entdeckt habe für mich, wo ich auf einmal irgendwie die Beatles ausgegraben habe und jetzt eben verstehe auch, was daran so gut ist. Und auch da sau viele Parallelen wirklich auch zur Metal-Musik sehe. Also für mich ist das alles nicht mehr getrennt voneinander, sondern das ist alles so, dieser ganze Bereich Rockmusik ist einfach... einfach nur faszinierend und spannend. Und also ich kann nicht aufhören, mich damit zu beschäftigen. Und das ist mir egal, ob das eine Beatles-Platte ist oder ob das eine Dio-Platte ist. So, ich höre das an und ich höre da einfach wahnsinnig viele Sachen drin, die mich, die einfach so viel Interesse wecken.
Ja, es ist so eine, ich finde, es ist so eine, ich weiß nicht, als ich damals das Weiße Album, das war so mein Lieblingsalbum von den Beatles, und ich weiß noch, als ich Helter Skelter gehört habe, ich habe mir echt vor wie alt war ich da? Ich glaube 14 oder so. Ich habe mir echt in die Hose gemacht und danach kam Revolution 9 und das war für mich dann auch, also das ist, genau, und du siehst ja, dass das alles schlussendlich auf dem anderen, weißt du, wenn er jetzt so Mike Portnoy von Dream Theater und was der so auch für eine Historie hat und dieses, das ist echt wie so ein, ich finde, das ist so eine Tradition, die du weitergeben musst, weißt du, und ich finde, und das musst du aufrechterhalten und ich mir ist einfach wichtig jetzt, und deshalb mache ich auch diesen Podcast und deshalb bin ich auch happy, dass das irgendwie Jan von Metal.de und Metal.de generell das aussieht. Dass für mich geht es einfach darum, nicht Dinge zu archivieren, sondern wir haben in Deutschland leider immer die Tendenz, so Sachen dann nicht als wertig zu erachten. Ja. Weißt du? Also wir gehen extrem schäbig mit unseren Helden um. Finde ich. Ich glaube, dass das Metal da noch eine Ausnahme ist. Ich glaube, dass das wir immer noch sehr treu oder treu, aber ich sehe einfach, dass, wir haben vorhin über die Amis gesprochen, dass die Amis irgendwie, wenn die Scorpions hören oder gibt es Podcasts über Van Halen oder Podcasts über Kiss-Alben von bis, und wir schaffen es nicht, einen einzigen Podcast über Accept oder Creator oder Kraftwerk oder wir schaffen ja nicht mal unsere die klassischen Komponisten, weißt du, oder also Bach oder Beethoven, oder eigentlich müssen wir, weißt du, wenn du im Ausland bist, es hat keiner kapiert. Ich bin immer einmal im Jahr in Nashville auf so einer Metal Convention, da treffen sich alle Metal Podcaster und ich habe mich da mit Michael Wagner, also Wagner heißt er ja, der Docken und Accept und so produziert er, unterhalten und sagt, ey, ich verstehe das nicht, warum das in Deutschland nicht, der macht viel Podcast drüben, warum das nicht gemacht wird. Und mir ist es einfach wichtig. Weißt du, und das, was du eben sagst, weißt du, dieses sich zurückbesinnen und darüber reden, weißt du, und was
voll.
Was deine Wurzeln sind.
Und das Spannende finde ich auch, weil du jetzt Beispiele gesagt hast, Creator und sonstige, ich finde das Spannende, gerade auch in Deutschland, ist es auch interessant, innerhalb von unserem Land eigentlich auch mal näher hinzugucken, wo kommt denn diese Musik her und wie ist sie entstanden. Genauso wie wir jetzt drüber geredet haben mit dem mit diesem Provinz-Ding. Ich meine, das ist mir auch aufgefallen, als ich das erste Mal in Amerika war und haben wir allen Leuten erzählt, wo wir herkommen und dass wir in 2000 Einwohnerdörfern groß geworden sind. Und die haben das natürlich, da gibt es das so nicht in der Form, dieses Dorf, wie es bei uns jetzt im tiefsten Bayern beispielsweise gibt. Und gleichzeitig hast du vielleicht eben einen Creator, der aus dem Ruhrpott kommt, was auch eine total spannende Gegend ist, wie mit einer ganz eigenen Geschichte, ja, wieder.
Richtige Arbeiter.
Genau. Und daraus entsteht auf einmal so ein Sound wie Creator, Destruction, Sodom. Das ist total spannend. So, was andererseits irgendwie Berlin, Hamburg, jede Stadt und jeder Bereich in Deutschland ist total eigen. Und aus jedem Bereich gibt es aber wahnsinnig gute Bands, die interessante Sachen machen. Und ich finde es persönlich super spannend, auch hinzugucken, warum kommt genau aus dieser Stadt genau dieser Sound? Was hat es damit auf sich? Und das ist zum Beispiel was, wo man in Deutschland auch einfach, da fehlen irgendwie diese Podcasts, da fehlt irgendwie die Plattform, wo man darüber redet und da einfach mal hinguckt.
Ich finde das so extrem, das ist spannend. Wichtig. Ich finde das, und ich finde auch, dass wir mir ein Anliegen, dass man einfach mit diesem Podcast, also A, ist mir die Musik natürlich, das ist für mich immer so ein Happy Place, ist es jetzt mit 48. Auch wieder, wir haben vorhin drüber gesprochen, so dass man so zurückgeht. Also ich bin emotional, musikalisch bin ich jetzt wieder 15 bis 18. So, Moment.
Geil.
Ja,
gut.
Nee.
Ist gut zu wissen.
Es ist einfach, wenn du in den, wenn du, ich meine, das weißt du ja selbst, wenn du so 15, 18, du erlebst viel Pubertät und all diese Dinge und du hast einen Soundtrack zu diesem, zu dieser Phase.
Total.
So, und ich bin halt nicht auf Raves gegangen oder Taylor, gut, gab es in den 80er Jahren noch nicht, aber ich habe nicht Neue Deutsche Welle abgefeiert und Nena, sondern ich habe dann was anderes gehört. Und wenn ich da zurückgehe, dann ist es für mich, das ist ein Happy Place. Also meine Frau guckt mich dann immer an, so leicht verwundert, wenn ich dann irgendwie, sowas hörst du? Und ich so, ja, das ist für mich, ich höre alles, aber das ist die Musik, die mich geprägt hat. Liebeskummer, Abi, diese ganzen Dinge, die du in der Pubertät durchlebst und wenn du erwachsener wirst, das ging dann in die Grunge-Zeit noch rein. Mit King's X und so, die für mich so absolute Götter sind. Kennst du die?
Nee.
King's X?
Nee.
Ty Tabor und das ist dieses Trio. Mhm. Schwarzer Sänger.
Mhm.
Oh. Also ganz ehrlich, ich will jetzt kein will, aber das ist Dogman ist das Album. Ich sagte, das ist ja.
Cool, das muss ich mir.
Also Mr. Bungle war so ein Ding und King's X können wir nachher spiel ich mal, das wirst du lieben. Also gerade wenn du den Blues liebst, schwarzer Sänger und da gab's, ja, und ich finde, das ist so, das war für mich, das kann mir keine andere Musik geben und ich finde, das ist extrem wichtig, dass du das irgendwie, wie du ganz richtig sagst, was so auch nochmal spezifisch, was Städte angeht. Hamburg hat einen ganz anderen Style gehabt, sicherlich, als München. Also ja. Wir waren immer sehr London-Beatles-mäßig.
Das ist doch gerade an München eine ganz witzige Sache. Ich merke das ja, wenn wir, theoretisch müssten wir manchmal tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, und wenn wir sagen, wir sind aus München, weil bei vielen Leuten stößt es immer auf so ein bisschen...
Es ist ja eine satte... Reiche, Mir Samir, Bayern München.
Klar, man kriegt Seehofer, man kriegt da ganz viele Sachen mit.
Ich finde das krass, dass aus dieser Region diese Mucke kommt. Also eigentlich müsstet ihr ja, was so Après-Ski, was so Pop-Metal, wenn man das jetzt mal so,
aber
neben dem Überfluss.
Ja, aber das Spannende ist ja, dass du quasi, dann bist du als, sage ich mal, dann bist du wie wir vier Jungs, die diesen totalen Narren an Musik gefressen haben und wächst ja trotzdem in dieser Umgebung auf. Du wächst trotzdem in München auf, was eben total wohlbehütet ist. Wahrscheinlich einer der reichsten Gegenden in der Welt oder wohlhabendsten Gegenden. Und unsere Probleme sind Luxusprobleme, uns geht's total gut. Und trotzdem sind wir
trotzdem vier... Trotzdem hast du die Wut.
Ja, trotzdem sind wir vier jetzt hier und... versuchen so unseren eigenen Weg zu gehen und stoßen dabei natürlich in unserer Umgebung hier unter Umständen auf viel mehr Gegenwind. So, mit dem, was wir machen.
Klar.
Und mit dem, was wir gemacht haben, vor allem als wir Kids waren, als wir Jungs, also wirklich jung waren irgendwie. Und natürlich ganz viele Leute dir einen Vogel zeigen, wenn du sagst so, hey, ich will Musiker machen, ich will Musik machen. Und aber eigentlich alles darauf abzielt, irgendwie zu sagen, so, hey, du solltest mal gucken, dass du irgendwie, ne, irgendwie schön aufsteigst, damit du irgendwie Kohle machst, so, mit Mitte 20 und irgendwie, genau. Und gerade hier irgendwie, dass du auch irgendwie ein gutes Auto fahren kannst, etc. Dinge, die uns nie interessiert haben, weil wir einfach nur da saßen und so, hey, wir wollen eigentlich nur Musik machen, so. Wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen ganz viel Arbeit reinstecken, wir wollen Arbeit da reinstecken, wofür unser Herz brennt. Und,
aber das Geld ist ja nicht die Antriebsfeder.
Überhaupt nicht. Aber gerade natürlich in einer wohlhabenden Gegend wie hier ist das Thema Geld unter Umständen immer ein wichtiger Faktor. Also du kommst da nicht drum rum, dass es dauernd irgendwo eine Rolle spielt oder dass du zumindest dauernd darüber reden oder dich rechtfertigen musst. Und drum finde ich es spannend, wenn du guckst, aber gleichzeitig in Bayern, was für eine Anzahl an wirklich geilen, jungen Metal-Bands wir auch haben.
Ja.
Und ich finde es manchmal schade, dass das nicht so wirklich gesehen oder anerkannt wird, dass man auch sagt, hey, Moment mal, da unten brodelt ja was.
Nee.
Da gibt es ja quasi ein paar Kids, die irgendwie ganz im Sinne des Punk eigentlich entgegen diesem ganzen Wohlstand eigentlich sagen so, hey, wir nicht. Wir haben was ganz anderes im Sinn, wir machen unser Ding. Wir wollen Musik, wir wollen Spaß, wir wollen zusammen, wir wollen einfach Sachen machen. Und da hast du uns, da hast du Toxic Waltz. Coole Band, Freunde von uns aus demselben 20.000 Einwohner-Städtchen wie wir. Anti-Piwi, Regensburg, Battle Creek hier aus dem Osten von München. Minded aus Straubing, Niederbayern irgendwie. Das ist, da gibt es wahnsinnig viele geile Bands. Und das ist total spannend eigentlich.
Also ich denke manchmal, dass das so generell, also jetzt nicht nur auf Metal, aber so gesellschaftlich, weißt du, wenn die Leute so satt sind und so, dass dann immer dieser, weißt du, dieser diese Gegenbewegung kommen muss automatisch.
Ja, definitiv.
Weil die einfach sagen, ey, also der Reichtum und dieses Sättigungsgefühl der Eltern, das langweilt mich, das kotzt mich an, ich will was anderes machen und ich gehe jetzt direkt in die andere, also bewusst oder unbewusst, ne?
Ja.
Aber dass du direkt in die andere Richtung gehst und sagst, wisst ihr was, fickt euch alle und
genau.
Ich mache jetzt Metal und scheiß auf Kohle.
Ja.
Ich habe das manchmal das Gefühl, das ist mehr so als so in wirklichen, naja, ich weiß nicht, Hip-Hop ist natürlich was anderes, so wo du, aber das hat eine andere Bedeutung dann, aber ich habe das manchmal, also so kommt es mir manchmal vor, weißt du, dass je satter und je zufriedener man ist oder das Drumherum, dass du das einfach bewusst dann aufbrichst.
Ja, genau. Definitiv. Ich meine, das ist nur so, oder so kann ich es mir auch erklären, dass das hier stattfindet so viel und dass das auch bei uns einfach durchgehend diese Motivation da war, irgendwie das so zu machen,
ja,
das so rauszubrechen. Also es ist wirklich das Beispiel, unser Schlagzeuger Nico, der ist ein total spannender Typ und der aus Überzeugung wirklich, weil er einfach ist, wie er ist, will er einfach auf einer Art niedrigen Niveau, also er will nicht viel brauchen und er will nicht viel besitzen an materiellen Dingen und weil er weiß, was ihn glücklich macht und das sind Dinge, die er materiell überhaupt nicht herbekommt, also die nicht materialisierbar sind und es ist halt spannend, wie so jemand dann quasi in Bayern einfach trotzdem, also er macht's ja, aber und es gibt auch viele Leute, die das bewundern, es gibt viele Leute, die das feiern, aber es gibt auch viele Leute, die sich denken irgendwie so, naja, der spinnt halt so, oder? Also
das ist das Ding.
Oder halt nicht ernst nimmt, zumindest so, ihn nicht ernst nimmt auf einer gewissen Ebene.
Ja,
und man sagt, der ist jung und irgendwann wird er noch erwachsen. Dann so, nee, der ist erwachsen. Wir haben schon, wir sind jetzt, ich bin 25, die anderen sind 26, aber wir haben schon wahnsinnig viel gesehen in der Welt auch. Wir haben wahnsinnig viel erlebt in den letzten 12 Jahren und nicht nur positiv nach oben, auch nach unten einfach, weil wir sehr früh in diesen ganzen, in Anführungszeichen, Rock'n'Roll-Zirkus eingestiegen sind, auf Tour waren, in ganz vielen verschiedenen Ländern waren.
Was waren so negative Sachen für dich? So
kann man das
sagen? Einfach das Business? So die Business-Seite, ist das immer
die,
so?
Die Business-Seite, wobei da jeder anders, also da ist es so bei uns aufgeteilt, dass ich...
Du hast ja gesagt, du bist, also das habe ich in so einem Interview von dir, dass ihr habt euch extrem gut strukturiert, ne? Dass jeder weiß, so, also so nicht so planmäßig, aber ihr wisst schon, auf was ihr euch eingelassen habt, auch finanziell, ne?
Ja, und wir sind... ich decke die Business-Seite ganz gut ab. Ich bin da reingerutscht und ich hatte ganz gute Lehrer, sage ich mal.
Gar nicht mal.
Das habe ich wirklich schnell getrennt.
Okay.
Also ich meine
ist
Band...
Ist er nicht der Berater, der
ich,
so...
Nee.
Ich erzähle.
Gar nicht.
Das Musikbusiness.
Nee, gar nicht. Nein, wir hatten einen Twist, lustigerweise. Wir hatten einen Punkt, wo unsere Wege auseinandergegangen sind. Wir haben erst jetzt vor wenigen Jahren wieder uns angenähert und jetzt zueinander gefunden eigentlich.
Okay.
Das war, als die Band gestartet hat, wirklich war das dann für mich mein Ding so. Das wollte ich alleine, da wollte ich auch keine Hilfe, nicht davon. So, ich habe und ich bin auf der Business-Seite da, das macht mir Spaß.
Ja.
Nicht, weil es Business ist unbedingt, sondern weil ich in einem Musikbusiness an sich gemerkt habe, eigentlich was für trotzdem familiärer, enger Kreis das ist.
Ja.
Jeder kennt sich irgendwann.
Ja.
Ich kann in Stockholm sein und in eine Bar gehen und treffe auf einmal irgendjemanden, den ich von einer Show aus Holland oder aus Wien kenne, so eine Art. Und das ist halt
die Geschichte mit dem Tourmanager.
Ja, genau. Das wird irgendwann...
Das ist ein Netzwerk.
Genau, das wird irgendwann, aber wird das so häufig... Und es ist aber jedes Mal geil. Jedes Mal denkst du dir, wow. So, das ist ein Privileg, weil du einfach so viele Leute hast.
Absolut.
Ich sag mal, das ist eine Handvoll an Leuten, die in diesem Business oder die dieser Riege arbeitet. Und all diese Leute aber touren halt die ganze Zeit rum, bewegen sich so. Genau. Und überall triffst du halt mal wieder wen. Das ist total spannend. Und aber weil du vorhin, weil du nach negativen Momenten gefragt hast, irgendwie als wir da reingekommen sind. Wir hatten wahnsinnig viel Glück und wahnsinnig viel wenig negative Momente. Ja. Was ich jetzt langsam merke, weil ich es auch mehr reflektiere, weil wir älter werden, Leute um uns herum älter werden, ist natürlich, dass es schon ein Nährboden ist für ein paar gefährliche Dinge. Also es gibt viele Leute, die auch ein bisschen vielleicht nicht verrückt werden, aber die innerhalb dieses Rock'n'Roll-Zirkus einfach absacken, irgendwie diesen Sprung nicht schaffen und dann eben vielleicht nicht aufhören,
diesen Lifestyle zu leben,
zu trinken, vielleicht Drogen zu nehmen und das über einen längeren Zeitraum. Und dann, also das sind vielleicht die negativen Momente, wo du wirklich dann Menschen siehst, auch die deine Vorbilder sind, wie sie aber dann auf einmal gesundheitlich total kaputt sind.
Ja, klar.
Weil sie einfach nicht irgendwann gesagt haben, okay, Rock'n'Roll schön und gut, aber also das ist eh ein Missverständnis. Rock'n'Roll bedeutet nicht, sich zuzuballern und zu feiern die ganze Zeit, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Sinn. Es geht um die Sache an sich und um die Leidenschaften. Das kannst du genauso gut machen, ob du straight edge bist, total clean, nüchtern, sonstiges bist.
Ja,
oder ob du gern ab und zu irgendwie hier und da ein Bierchen trinkst. Aber du musst definitiv, wenn du in dieser Riege unterwegs bist, vielleicht mehr auf dich selbst aufpassen, weil du dem mehr öfter ausgesetzt bist. So.
Absolut.
Also du musst echt ein gutes Maß an Selbstdisziplin einfach haben, weil es halt oft Verlockung
ist.
Genau.
Es ist so legitim.
Genau.
Es ist so legitim, weil es einer der wenigen Berufe ist, wo Exzess und Drogen und Alkohol und das ganze Gedöns einfach so Teil des Lifestyles ist, weißt du?
Und ich meine, das hat schon abgenommen im Vergleich zu früher wahrscheinlich. Das ist ja schon.
Ja, wahrscheinlich.
Aber
ich kenne das ja aus den 90ern noch so ein bisschen mit den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe. Das klar, aber die Jungs, die, ich weiß noch, wie wir mal AC/DC getroffen haben, die waren, klar, die saufen, aber die sind so straight, weißt du, und so tight auch, so, das funktioniert, das funktioniert halt bei denen und nicht jeder kann Phil Anselmo sein und Ozzy, gibt es halt auch nur einmal, dass so ein Puppe, der jetzt irgendwie im Krankenhaus ist. Weißt du, also das ist ja kein irgendwie, das ist wie so ein schlechter Trip, auf den du hängst, so, weißt du?
Genau, und es gibt auch einen spannenden Punkt, den wir jetzt lernen mussten oder gelernt haben, oder der spannende Punkt ist halt, wenn du auf Tour bist, wenn du da unterwegs bist, wahnsinnig viel. So, irgendwann ist der Moment, wo du auch wieder nach Hause kommst. So, ja. Dann bist du halt zu Hause. Und du bist die ganze Zeit umgeben von Leuten, von Trubel, von Action.
Fährst du dann in so einem Loch?
Total.
Ja.
Jetzt nicht mehr. Ja, also jetzt schon noch, aber jetzt weißt du es.
Du lebst ja in so einer Scheinwelt. Also so finde ich, weißt du, das ist
genau. Genau. Also es ist wie eine, jeder, der mal auf einem Festival war, kennt das.
Wie so ein Zirkus.
Jeder, der auf einem Festival war, kennt es. Als ich das erste Mal auf Festivals war, hatte ich 3 Tage die beste Zeit meines Lebens. Und am 4. Morgen, als ich aufgewacht bin und gesehen habe, wie alle Leute ihre Zelte abbauen, habe ich es nicht fassen können.
Ja.
Ich wollte nicht, dass es vorbeigeht. Ich wollte nicht wieder in die Schule am Montag oder dort.
Ja.
Und so ist es mit einem Tour nur viel krasser. Du bist 6 Wochen irgendwo auf Tour, 20 Leute in einem Bus auf engen Raum, 6 Wochen nonstop, und du freundest dich einfach wirklich an, weil das sind Musiker, du teilst die Leidenschaft, du hast da eine kurzzeitige Familie.
Ja.
Du freundest dich wahnsinnig gut an, kommst nach Hause und du weißt, du wirst diese Menschen vielleicht nie wiedersehen. Du wirst sie vielleicht in 5 Jahren wiedersehen, in 10 Jahren.
Yeah.
Weißt du nicht, und auf einmal bist du daheim und es ist Totenstille. Und du weißt überhaupt, und du weißt auch unter Umständen nicht, wie du deine Miete zahlen sollst. Du weißt gar nicht, du weißt gar nichts mehr. So. Du bist halt da. Und dann ist natürlich der Moment, naja, was machst du? Ich kann mich natürlich wegballern und einfach so mir weiterdenken, ich bin auf Tour und scheiß drauf. Oder halt du sagst, okay, ich bin jetzt zu Hause und jetzt bin ich im Zuhause-Modus und das ist ein anderer Modus und nach der Tour ist vor der Tour und es kommt wieder einer so und das musst du halt irgendwie lernen.
Ja, aber kannst du, ich weiß nicht, manchmal denke ich, so die Leute, was ist was ist dein wirkliches Leben, weißt du? Also ist dein Leben, weißt du, das finde ich, stell, ich bin jetzt kein Profimusiker, aber das stelle ich mir so schwer vor. Also wenn Leute, weißt du, du sagst 6 Wochen, es gibt Leute, die sind 1,5 Jahre. Was ist das Leben? Ist das Leben das auf dem Tourbus und weißt du, die zu Hause ist, ist die Ausnahme oder ist, weißt du,
ich hab, also
diese Differenzierung, das stelle ich mir so abartig schwer vor.
Und es ist unfassbar schwer. Das habe ich festgestellt tatsächlich. Wir werden letztes Jahr hatten wir ein total krasses Jahr. Wir waren viel unterwegs das Jahr davor. Wir hatten 2017 die erste Amerika-Tour. Dann kamen wir heim und haben gesagt, wow, jetzt haben wir einen Kindheitstraum erfüllt. Wir waren in Amerika, die erste Amerika-Tour. Und dann bloß kommst du aber heim, hast dieses Loch, hast den Moment. Und dann sagst du, was jetzt eigentlich? Und das war das erste Mal, dass wir den Moment hatten, dass wir zu viert da saßen und wirklich uns angeguckt haben und gesagt haben, Jungs, was machen wir jetzt eigentlich? So, jetzt sind wir auf einmal 24, 25 so. Wir können, wollen wahrscheinlich nicht ewig irgendwie in unserer abgefuckten Proberaumecke WG vielleicht wohnen. Oder wir sollten zumindest, wir sollten es nicht. Weil es uns...
Lass mich gerade, die Aschenbecher sind richtig voll.
Unfassbar. Ja. Unser Zuhause war ein Backstage-Raum, da war kein Unterschied von Tour und Zuhause. Wirklich. Jeden Tag kamen Leute vorbei, wir haben Musik gehört und das war geil, aber das geht nur einen gewissen Zeitraum. Irgendwann habe ich auch gemerkt, hey, ich muss auch auf mich selbst aufpassen, weil sonst... Und dann haben wir gesagt, scheiße, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, wir schreiben das nächste Album, wir geben Vollgas. Ja. Weißt du, wir hätten sagen können, cool, wir waren jetzt in Amerika, komm, lass mal 2 Jahre chillen und lass mal jeder irgendwie...
Feiern lassen.
Jeder mal einen Job suchen und jetzt irgendwie Zeit mit der Freundin verbringen und bla. Und wir haben gesagt...
Hast du nicht noch studiert?
Wir sind eben gerade alle fertig geworden, mehr oder weniger.
Echt?
Ja, wir sind da, wir waren alle davor fertig. Ich habe vor der ersten Amerika-Tour, ich habe Soziologie, Sozialwissenschaft studiert, Soziologie, Politikwissenschaft.
Krass. Bachelor jetzt?
Ja, Bachelor. Ich bin. Ach, das ist schon 3 Jahre her inzwischen.
Ach so.
Ich habe währenddessen nur, ich war nur in der Vorlesung gehockt und habe Texte geschrieben. Ja, wir haben das Album, wir sind studieren gegangen.
Das heißt, du hast das letzte Album im Hörsaal.
Nein, das war das zweite oder das dritte Album war das. Das zweite oder das dritte Album, klar. Auf den Zugfahrten von der Uni nach Hause in der Stunde, Musik im Ohr, ja, Buch, ja, es war, ich bin dahin und habe das Nötigste gemacht, was ich machen musste, aber ich hatte nur Musik im Kopf. Und es ging es allen so. Aber irgendwann war auch das rum, so diese Schonfristen. Dann war halt so, scheiße, was machst du denn? Dann haben wir gesagt, gut, komm, wir nehmen das nächste Album auf. Dann haben wir 2018, wir hatten 2 Songs ready. Dann haben dann 2-3 Monate später das Studio aber gebucht. Um eine Deadline zu haben, um uns Druck zu machen. Also wir hatten eigentlich nichts.
Wo ist das Studio? Wo habt ihr das?
Dachau, in der Nähe von Dachau, hier in München.
Okay.
Dann waren wir 4 Wochen im Stück im Studio. Tag und Nacht, dort übernachtet, nonstop. Weil Studio ist für mich Highlight, ich liebe das. Nach dem Studio, aufnehmen.
Was liebst du da? Das Konzentrierte oder das Ganze... Das ganze Umfeld, den Vibe irgendwie.
Das Umfeld, den Vibe, wir haben da unten kein Netz, wir haben da kein Internet. Es ist ein Keller ohne Fenster.
Das ist wahrscheinlich wie dein Vater auch.
Du gehst rein und du bastelst an etwas, von dem noch niemand irgendwas weiß, auf der ganzen Welt nicht. Und du bastelst vor allem an etwas, was du dir 2 Jahre in deinem Kopf zusammengebrütet hast, was auf einmal Realität wird.
Ja.
Und für dich ist es der größte Moment überhaupt quasi als Künstler. Und gleichzeitig, also du hast so viel Vorfreude und gleichzeitig weißt du, niemand weiß gerade, was wir hier tun. Also das ist irgendwie total spannend. Und das ist Nerdzeit pur. Du bist 4 Wochen, wir machen ungefähr 3-4 Raucherpausen in einem Studiotag und du gehst raus und wirklich rausgefühlt 5 Zigaretten in 10 Sekunden, in denen du wirklich verzweifelst, nachdenkst, wie du dieses Näher irgendwie noch besser klingen lässt. So.
Ja.
Das ist das Einzige, worum es geht. Und das ist 4 Wochen lang einfach der Knaller. Und
wie ist das denn für dich so bist du da, nervst du den Produzenten oder bist du da, weil das neue Ding, die neue Play, das ist schon, ich habe mir jetzt ja auch die alten Sachen angehört, das ist schon ein Quantensprung. Ne? Also für eine deutsche Band ist das schon echt ein Brett. So.
Ja,
also auch wie das Schlagzeug klingt. So.
Wir haben in der Hinsicht keine Produzenten oder so. Das Lustige ist, dass wir Als wir mit 15, 16 die ersten Gigs in München gespielt haben, haben wir zwei Leute kennengelernt, Max und Lolli, die das Studio haben, die seitdem...
die machen euren FOH-Sound.
Die machen unseren FOH-Sound jetzt auf Tour, die haben ein Studio eben.
Und das sind die Engineers.
Und wir waren nie woanders. Wir haben unser erstes Demo da aufgenommen mit 15, wir haben uns alle vier Alben dort aufgenommen. Die kennen uns, die sind mit uns gewachsen.
Ja, die wissen auch, wie die Mics stehen müssen. Ne?
Klar, und wir treffen uns auch Montag beim Tischtennis, wir treffen uns auf Shows, wir treffen uns hier und da.
Ach, das ist die,
auch.
Die Backstage.
Ja, also weißt du, bevor wir ins Studio gehen, kriegen sie ja mit, was bei uns da passiert. Die haben mitbekommen, wie wir erwachsen wurden, wie wir dazugelernt haben. Die haben dann Momente, wo du 2 Uhr nachts mal am Wochenende bei einem Bier zusammen sitzt und irgendwie sagst, irgendwie, Max, ich glaube, ich weiß, wohin das Album gehen muss. Das muss in die und die Richtung gehen. Und dann sagt er irgendwie so, ja, ich glaube, das ist ja genau richtig.
Das würde mich jetzt mal interessieren. Was sagst du ihm dann? Gibst du ihm eine Referenz? Also sagst du, ey, das muss klingen wie Pantera, Valkyrie, ich will, dass die Bass dir den Kiefer zermalmt?
Nee.
Oder was sagst du ihm?
Ich versuche ihm nur die Vorstellung zu geben, was ich ausdrücken will, worum es geht, wie die Songs klingen und was ich... worauf wir hin abzielen.
Okay.
Das dritte Album war eindeutig, da wollten wir auf den Höhepunkt gehen, da haben wir ein bisschen mehr Hardcore-Punk und Punk gehört und mit reingenommen. Da wollten wir experimentieren, da wollten wir krass sein, da war es so, wir wollen es allen zeigen, wir wollen viel mehr noch, als wir gerade haben, wir wollen viel größere Shows spielen.
Das klingt so ein bisschen auch, als dass ihr euch so als Musiker so ein bisschen, also fast so ein bisschen Prog-mäßig auch so, also so richtig Mucker. Wir zeigen euch jetzt mal was.
Genau.
Was wir können.
Und das war die Phase. Und das haben sie mitbekommen. Das haben sie gespürt.
Okay.
Und demnach sitzen wir im Studio zusammen und basteln uns irgendwie den Sound. Bei dem Album war es jetzt so, sie haben gemerkt, wie unser Reifeprozess ist. Sie wussten, ich will viel mehr Wert auf die Songs legen.
Yeah.
Sie wussten, es wird düsterer. Und wir gehen ins Studio und wir wissen, wir reden gar nicht darüber, sondern wir fangen einfach an und lustigerweise war es jedes Mal so, dass wir genau auf demselben Nenner waren, dass wir beide genau wussten, ohne drüber zu sprechen eigentlich, wie es am Ende klingen soll, wo es hingehen soll.
Okay.
Und es entwickelt sich während dem Studio dann einfach. Es entwickelt sich.
Okay.
Also es ist, das geht aber nur, weil es Max und Lolli sind, weil wir den beiden vertrauen. Es sind wie Freunde. Das ist.
Weil das ist schon auch das Cover und so. Ne? Also das ist ja schon... Es hat ja schon einen anderen Punch auch, finde ich irgendwie. Also ich muss sagen, dass ihr mich hier durchgearbeitet jetzt durch euren Backkatalog. Ich muss sagen, dass das ist schon echt ein Fund. So. Also vom Sound her, auch was du mit deiner Stimme machst, war dein Soloalbum zwischen dem vorletzten Album und dem neuen?
Ich glaube, tatsächlich, ja. Das war für mich...
Was hat dich da gekickt? Gab es da irgendwie so eine, wo du sagst, ey, ich habe jetzt hier 85 Songs, die passen alle nicht für die Band und ich muss jetzt einfach mal singen, oder?
Es war für mich der Punkt vor der dritten Platte oder während der dritten Platte, wo ich eben einfach, ich wollte halt Musik machen. So. Und ich wollte einfach... Musik in all ihren Formen machen und als wir in der WG gewohnt haben mit Freunden viel, wir haben wirklich 3-4 Jam-Sessions jeden Abend gehabt, unabgesprochen, wir haben einfach im Wohnzimmer gesessen, gespielt, sind auf Jam-Sessions gefahren, auf Konzerte gefahren und irgendwann war der Punkt, wo ich einfach dann auch, sage ich mal, das Selbstvertrauen und den Ehrgeiz hatte zu sagen, so ich hab da irgendwie diese Songs im Kopf, ich muss die mal loswerden.
Okay.
Und dann bin ich ins Studio gefahren und hab so ein paar Solo-Sachen aufgenommen. Ich habe das nie in einen großen Nagel gehangen. Ich habe das einmal auf Facebook gepostet.
Bandcamp.
Ich habe das einmal auf Facebook gepostet, mehr nicht.
Lange suchen.
Ja,
dass ich da irgendwas gefunden habe.
Ich wollte es auch nur
auf der Homepage.
Ich wollte es nur für mich machen. Ich wollte es auch gar nicht wirklich. Ich wollte damit nichts bezwecken. Ich wollte es nicht an die Große, aber ich musste es für mich machen, um einfach das mal, einfach diesen Schritt zu gehen und das zu wagen und das mal rauszulassen, einfach rauszufinden, wer bin ich denn musikalisch. Und dann vor dem vierten Das Bolt-Album ist mir eben gekommen oder habe ich halt gespürt, hey, ich muss das nicht so strikt trennen. Ich kann viel mehr ich sein, als ich dachte. Ich kann eigentlich auch auf einer Das Bolt-Platte einfach bei einem Song einfach singen, wenn mir danach ist.
Ja.
Ich kann genau darüber schreiben, wie ich mich fühle und was in meinem Kopf ist. Ich muss mich von nichts und niemandem mehr verstecken. Früher hatte ich ein bisschen das Gefühl, so, ich durfte mich nicht von einer zu emotionalen oder einer zu anderen Seite zeigen, weil die Mettler würden mir das böse nehmen, so. Ich hatte das Gefühl, das war so ein Gefühl. Du bist jung, du hast noch nicht so viel Selbstvertrauen.
Ja,
und du hast das Gefühl, da auf Gegenwind zu stoßen.
Ja.
Und du hast das Gefühl, nicht verstanden zu werden. So, wo ich älter geworden bin jetzt, ist es mir einfach egal. Bei mir geht's.
Dass du mit 25 immer so schön bist.
Ich weiß auch nicht, was da. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Quatsch. Ab einem gewissen Punkt, glaube ich, nimmt sich das alles dann nicht mehr so viel. Also es ist so ein. Ich weiß es auch nicht. Aber
aber ich weiß, was du meinst.
Ja,
ich weiß, was du meinst. Also A, verstehe ich, was du sagst mit das musste raus. Ich glaube, da ist es dann auch egal, ob du es veröffentlichst. Ich glaube, es ist dieser Prozess.
Genau. Ja, ganz genau. Ganz genau.
Und was du auch meintest, was ich auch verstehen kann, ist dieses, was die Mettler sagen und diese. Und das ist, finde ich, auch immer so ein Ding, was mir einfach wahnsinnig nervt manchmal irgendwie so. Auch ich glaube, es ist auch in diesem Interview mit Metal TV so Ausverkauf und ganz ehrlich, das ist echt. Oh.
Du musst den Schritt nach vorne machen, habe ich gemerkt. Du musst es tun, was du tun willst und einfach sagen, Scheiß drauf.
Ja,
ihr schreit Ausverkauf, sagt, was ihr wollt, aber ich bin letztendlich der Musiker. Und mein Job ist es, was ich in meinem Kopf habe, in Musik umzusetzen.
Ja, ich meine, wenn du viele Leute erreichst mit dem, was du an Kunst machst und sich einfach wahnsinnig viele Leute damit identifizieren und mit dem Text und mit dem, was du rüberbringst und du statt drei Leuten in Landsberg halt 25 Leute in München erreichst, ja, das ist dann eben halt schon was, aber das ist, finde ich, das, was du ja willst.
Ja,
auch.
Ja.
Weißt du, du willst ja Gehör finden, du willst ja diese Resonanz haben und Charts ist sowieso für einen Arsch mittlerweile und ich finde dieses Ausverkauf, ich finde das immer so ganz, ganz schwierig. Mhm. Ich meine, du hast es auch gesagt in dem Interview, das fand ich auch richtig, so Seele verkaufen, also sprich Plattenfirma A&A, nee, wir brauchen jetzt noch eine Hitsingle. Das soll es ja nicht sein, aber ich glaube, ihr habt jetzt beim Label, war das schwer für euch? Also überhaupt ein Platten, seid ihr bimmeln gegangen? Habt ihr Demos verschickt oder seid ihr einfach da gelandet, wo ihr hin wolltet?
Wir sind dann einen sehr eigenen Weg gegangen. Mich fragen das viele, mich fragen das auch natürlich junge Bands und es ist immer schwer, da Tipps zu geben. Was wir gemacht haben, ist einfach, dass wir waren so eine starke Einheit zu viert und hatten so viel Spaß und Ehrgeiz damit. Bevor wir 18 waren und einen Führerschein hatten, haben wir Gigs schon gespielt, die 10 Stunden weit weg waren und sind mit dem Zug gefahren und haben das Equipment im Zug mitgeschleppt. 13 Stunden im Zug, 6 Mal umsteigen. Wir hatten 3 Sackkarren oder 2 Sackkarren und haben alles draufgebunden, soweit das ging. Ja, ja, Bayern-Ticket, Regionalzüge, alles. Das war für uns was Abenteuer. Für uns war, wir haben da einen Gig. So, da gab es kein Wenn und Aber. Und weil wir diese Attitüde, diese Einstellung haben, haben wir angefangen, Contests zu spielen.
Also jetzt mal ganz blöd gefragt, wer klingelt dann morgen um 7 Uhr beim Schlagzeuger irgendwie, Alter, beweg deinen Arsch rauf, wir müssen zum Gig, oder war das immer...
Nee, das gab's nicht.
Gab's nicht?
Nee. Wir konnten nicht drauf warten.
Echt?
Wir konnten nicht drauf, wir wollten...
Also ihr seid 4 Leute, die pünktlich Musiker am Bahnhof standen und gesagt haben, ey, let's go.
Mehr oder weniger. Natürlich, ganz so einfach ist es nicht. Der eine verpennt mal oder die, klar gab es das alles, aber letztendlich ja. Und das alles in Eigenverantwortung. Das haben wir alles in Eigenverantwortung. Und dadurch sind wir immer ein bisschen ein Stückchen weitergekommen, haben wahnsinnig viele Leute kennengelernt, haben dann bei einem Bandcontest in München gespielt, haben jemanden kennengelernt, der hier das Booking gemacht hat, der gesagt hat, hey, könnt mal vor Sepultura spielen. Dann haben wir mit 15, 16 die Sepultura-Leute kennengelernt. Dann haben wir einen anderen Contest gespielt, diesen Wacken Metal Battle Contest. Sind dahin.
Das
ja, da kann ich eine Story erzählen, das klingt jetzt total daneben wahrscheinlich, aber da haben wir den Vorentscheid, diesen Deutschlandentscheid vom Wacken Metal Battle gespielt Und Walpurgis Metal Nacht im Harz irgendwo, ein Festival. Waren nicht viele Leute, egal. Wir haben den Gig gespielt und danach haben wir ein bisschen getrunken und dann war die Siegerehrung. Und dann hieß es, so, jetzt wird die Gewinnerband bekannt und die Gewinnerband ist, und das klingt jetzt total, weiß nicht, man könnte sagen arrogant oder irgendwas, aber damals in meiner jungen Naivität, als sie gesagt haben, und die Gewinnerband ist, ich bin einfach die Treppe hochgelaufen. So, die haben nicht das Wort gesagt, ich wusste, wir gewinnen das Ding. Weil wir es wollten einfach. Also ich bin da einfach schon hochgelaufen. Da hat er halt das Board gesagt und ich war eh schon oben, mehr oder weniger. Okay. Und dann haben wir halt gewusst, okay, wir spielen auf Wacken. Geil. Und dann haben wir auf Wacken gespielt und da hatten wir dann auch den Zacke an Bord von Metal Hammer, ja, der uns damals unterstützt hat und der uns auch wieder unser Demo anderen Leuten in die Hand gedrückt hat. Und er kannte die Napalm Record Jungs. Und die haben uns dann auf Wacken da angeguckt, soweit ich mich erinnern kann. Und dann ist das zustande gekommen. Okay. Da hat das erste Album dann schon gestanden, das war fix und fertig.
Klar.
Und wir haben Napalm hat gesagt, okay, wir bringen es raus.
Die labern euch auch nicht rein, gehe ich mal von aus.
Wenig eigentlich. Also es ist nicht so in dem Klischee, wie man meint, dass irgendwie das Label da irgendwie sagt, und hier, und ihr müsst jetzt irgendwie die Ballade
lass
und so
die
sowas.
Hören jetzt.
Nee, also das ist okay. Also das ist wirklich in einem Maß, wo es total okay ist. Wir hatten da immer unsere Freiräume und haben gemacht, was wir machen wollten, und das werden wir auch immer so tun. Also.
Ja. Sag mal, also was ist für euch so, also Spotify, es gibt YouTube, ihr macht Videos, die ich sehr geil finde übrigens. Also ich tue mich echt schwer mit Metal-Videos in der heutigen Zeit.
Ich mir auch.
Ich meine, in den 80er Jahren war das ja in keinster Weise besser. Wobei ich sagen muss, schändlicherweise, ich habe dann schon zu Whitesnake Still of the Night, aber ich hatte so eine Gitarre ohne Saiten, und dann mit einem Kumpel von mir, wir sind dann immer in der Pause, sind wir dann zu mir haben geschwänzt und haben uns dann immer vom Spiegel und haben dann immer so, was, so Air-Gitarre. Aber findest du, so, also YouTube und sowas, ist das relevant? Macht ihr das, ist das für euch so, und so Social Media und dieser ganze Scheiß, ist das wichtig? Oder macht ihr das einfach, weil man es einfach macht?
Das Spannende darin ist, so wie wir diese Band halt irgendwie, wie wir das selbst erlebt haben und wie ich das erzählt habe, dass das für uns vollkommen irrelevant war immer. Mhm. Eigentlich.
Ja.
Weil darum ging es uns nicht. Uns ging es um uns vier und um ging es das, was wir erleben, um das, um uns weiter zu pushen. Es ging wirklich da um die Musik und um die Sache an sich. So. Und wir waren nie die Fans davon, uns irgendwie da groß im Internet da irgendwie zu präsentieren oder sonstiges. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du halt einfach merkst, okay, das ist halt das Marketing, das ist notwendig heutzutage. Klar. So, und dann musst du das halt, dann musst du das machen, dann musst du das, die Schiene mitfahren. Das gehört dazu, aber gerade wenn es Musikvideos geht, merkst du dann auch, hey cool, wir können aber auch da einfach einen kreativen Prozess draus machen und da irgendwie wiederum.
Das ist geil. Also das ist sehr toolmäßig teilweise.
Dead Inside, das Video zum Beispiel, das haben wir mit Andreas Marschall, einem Filmproduzenten aus Berlin gedreht. Und dieser Videodreh, das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Das war wie ein Filmset, das kannten wir nicht. Und es ist dann einfach Momente, wo ich mir einfach denke, geil, ich habe was für mich in meinem Leben dazugelernt. Ich war an einem Filmset, ich war daran beteiligt. Zu unserem Song irgendwie.
Absolut.
Mit Maskenbildnerinnen und Kram, was es da gab. Das ist alles Neuland für uns gewesen. Aber du hast halt wieder was gelernt, wieder was gesehen und hast einfach mal was dabei. Wie ein Typ, der Videos macht, da genauso mit der Überzeugung Videos macht, wie wir halt Musik machen. Mhm. Und also du kannst es dann immer auch ja so dir basteln, dass du wieder einfach ein spannendes Erlebnis hast. So machen wir das. Und meistens kommt dann auch irgendwie ein cooles Video dabei raus, was auch andere gut finden, weil die merken, okay, ich glaube, die haben Spaß gehabt.
Aber da ist keine Einkommensquelle oder Spotify oder sowas.
Nee.
Also der Klassiker, Live, Merch, dieses ganze. Aber Geld verdienen ist wahrscheinlich sowieso.
Nee, wir haben privat noch nie einen Cent eingesteckt.
Es geht immer direkt zurück.
In Schulden, in investieren, in eine Platte aufnehmen kostet viel. Ich meine, du kannst natürlich auch, Es gibt ein paar Punkte, wo du sparen kannst, in denen wir nicht, also du könntest auch sagen, ich nehme die Platte zu Hause auf, die Gitarrenspuren und die Drums und gib das nur ins Mixen zum Studio. Das machen wir nicht. Wir wollen ins Studio, wir wollen das Erlebnis, wir wollen diese kreative Zeit haben.
Live, track dir live?
Nee, das nicht, aber wir lassen sehr viel offen im Studio. Wir jammen da noch viel, wir ändern da viel. Und
das klingt auch nicht so, als wenn ihr wahnsinnig viel Kompression drauf habt.
Nee, gar nichts. Wir halten das so echt wie möglich. Echte Amps.
Also das neue Album, muss ich sagen, das klingt echt relativ analog. Ist vielleicht
nee, es soll so klingen.
Ich habe die Vinyl mir jetzt noch nicht angehört. Ich weiß das ja auch für immer, aber das klingt echt... so, als wenn ihr relativ wenig Kompression drauf haut,
ja.
und es hat ziemlich viel Dynamik, das ist mir bei der Zeit aufgefallen.
Ja.
Das ist halt einfach so unfassbar grooved.
Ja, total. Weißt du? Total.
Und irgendwie grooven diese ganzen Spotify-kompressierten Sachen, das grooved einfach nicht.
Ja.
Es ist grooved einfach.
Ganz genau. Ganz genau. Das sehen wir ganz genauso. Und da sind wir auch vom Typus, wie wir aufnehmen, das passt da alles, das spielt da alles mit rein, das passt zusammen. So Dead Inside, wenn du angesprochen hast, der Riff, der erste Riff, der ist eine Minute lang geht der oder so. Und Nico hat da nicht konkret geplant, jeden einzelnen Schlag auf eine Tom, den er da spielt, sondern wir hocken uns ins Studio dann, wie wir uns im Proberaum hocken, kommen in unseren Modus, ich spiele den Riff und er groovt einfach. Wir spielen, wir wollen einfach spielen.
Ja. Ja.
So, live verändert sich das dann mit der Zeit auch ein bisschen. Da kommt, also das ist
ja, gut.
Das entwickelt sich so, aber das ist, wir wollen da nicht. Ja, darum lassen wir viel fürs Studio offen. Es gab ein, zwei Songs, wo wir noch nicht mal wussten, wie der Riff geht. Weiß ich auch nicht. Sondern ich drücke auf Aufnahme und dann spiele ich einfach den Riff.
Okay.
Und dann kommt auch ein geiler Riff irgendwie raus. So. Also
ihr nehmt alles auf, egal was, ihr lasst immer. Das Mic offen, auch wenn ihr einfach jammt oder seid ihr dann schon so, dass ihr sagt, ey komm, jetzt machen wir den Take und wir haben es jetzt irgendwie, weil du auch vorhin gesagt hast, ihr hattet nicht viele Songs, als ihr ins Studio reingegangen seid. Wenn ihr das dann im Studio erarbeitet, lasst ihr dann die Mics offen und ihr nehmt mit oder sagt ihr dann schon, okay, komm, wir machen jetzt mal einen Song an einem Tag und dann rotzen wir den runter am Abend
oder irgendwie so. Nee, wir haben das schon alles dann im Proberaum gespielt. Und im Studio ist es dann einfach der Versuch, diese geilen Momente im Proberaum, wo du Gänsehaut hattest, zusammen einfach, um die wieder zu
reproduzieren. Also das fühlt ihr dann auch wahrscheinlich, ne?
Ja.
Nach 12 Jahren merkst du einfach.
Ja. Ja. Wenn Nico und ich einen Song einspielen, so, dann sind wir da unten einfach.
Das ist die Zone.
Wir gucken uns an, er geht in seine Kabine, die Drums, ich gerne Gitarre und wir wissen, hey, jetzt machen wir das Ding, was wir dann auf Platte pressen werden und was die nächsten Jahre, was unsere letzten zwei Jahre zusammenfassen soll in Musik und was für die nächsten Jahre, was wir live spielen wollen, was wir live spielen werden.
Ich glaube, das ist immer so ein Ding, was man nicht unterschätzen darf, wie wichtig, also gerade auch in Thrash Metal oder so auch, aber generell in Heavy Metal, auch halt dieser Lock-in zwischen Gitarre, also jetzt mal Rhythm-Gitarre und Schlagzeug. Das ist.
Ja.
Ich finde, das ist so ein wichtiges Ding irgendwie. Und wenn das, also so nehme ich es mal, weil wenn das tight ist, dann ist einfach, ist finde ich für mich, also als Konsument, ist dann für mich schon nach so die Messe gelesen.
Ja.
Also
ja.
Ganz grooved.
Ja. Ja, ich meine, da kannst du auch zurückgehen und sagen, ich meine, die Könige davon waren auch Led Zeppelin beispielsweise. Ne? Das war halt einfach eine Band mit vier grandiosen Einzelmusikern, aber wenn die zusammengespielt haben, dann gab es einfach, da ist nichts rangekommen. Das war halt eine, die haben ineinander gegriffen und die haben einfach zusammen harmoniert, einfach die Leute, das war einfach Wahnsinn.
Hast du so Vorbilder, wo du sagst so, ey, das, also jetzt nicht Vorbilder, in denen du sagst so, das ist jetzt so der Sound, aber so, wo du jetzt auch sagst so, ey, das ist so, ja, Königsklasse, so. Also wo du mal hin willst, also wo du dich musikalisch auch, also ich schätze dich so ein, du bist eher jemand, der sagt, ey, ich will musikalisch irgendwo irgendwann da sein, nicht finanziell und nicht was Fame angeht, sondern ich will einfach diese musikalische Befriedigung haben. Hast du da irgendwie ein Album oder Künstler, wo du sagst, ey, das ist für mich einfach, ja, da kriegt ein Ständer. irgendwie musikalisch gesehen?
Es gibt da zwei Sachen. Eine Sache ist Obituary, da wir die Jungs kennengelernt haben, dreimal auf Tour waren und weil wir da was gesehen haben, wo wir uns wiederentdeckt haben. Ich glaube, deshalb haben die Jungs uns auch mitgenommen, weil sie...
Sind auch die größten Fans, ne?
Ja, und die haben in uns, sehen sie halt, glaube ich, viel, was wie sie auch damals waren. Ja, total.
Als Jugendliche, ne?
Nico und Donald, also der Drummer von Obituary, das ist wie
Vater und Sohn.
Vater und Sohn oder Brüder, wirklich, ja.
Echt?
Ja, ja.
Wie alt?
Donald ist, glaube ich, Ende 40. So.
Okay, also mein Alter.
Ja, und aber die... Wenn es ums Musik und Schlagzeug geht, dann werden beide zu Kleinkindern natürlich. Aber dann die sitzen dann zu zweit dann und reden in ihren Drummersphären über Dinge und Donald guckt, hat jede Show von unserer Tour angeguckt, von allen drei Touren. Wir haben jede Obituary-Show angeguckt. Immer einfach. Wir haben es aufgesaugt, wirklich, um zu gucken. Was wir bei denen, was uns so fasziniert ist, das sind auch im Grunde Freunde. Das sind Freunde, die gehen mit einem Grinsen, mit einem Lachen auf die Bühne. Die lieben Musik. Donald, Trevor, die sind zusammen zur Schule gegangen. So. Und das ist wie bei uns. Also, und die haben nicht viele Roadies und nicht viel das und nicht viel Schnickschnack dabei, sondern die halten das simpel, aber ziehen es einfach durch und sind, wer sie sind. So. Und da passieren so viele spannende Kleinigkeiten, wie du jede Show versuchst, irgendwie noch mehr an dieses Maximum von deinem Groove oder was du erreichen willst, irgendwie ranzukommen. Und du redest nur über Musik, da lernst du wahnsinnig viel. Und da sind die Obituary-Jungs auf jeden Fall für uns schon so eine Art Vorbild geworden und einfach eine krasse Inspirationsquelle. So.
Ja.
Und für mich persönlich, musikalisch gesprochen, ist das, bin ich auch Musikfan und ein Nerd und ich beschäftige mich da wie jeder Musikfan mit allen möglichen Leuten, Bands und Charakteren. Und das versteht zwar nie jemand, da gehe ich Leuten auf die Nerven, aber ich bin ein riesen Jack White-Fan, lustigerweise.
Oh, geil.
Und gar nicht mal jetzt nur auf die White Stripes bezogen. Weil
seine Solo-Sachen.
Auch seine Solo-Sachen, aber auch diese Idee von den White Stripes ich fand es spannend, als ich das verstanden habe irgendwann, dass ich mir dachte, alter Schwede, dieser Typ stellt sich mit einer 80-Euro Plastikgitarre, mit einer Drummerin, die ganz komisch Schlagzeug spielt, auf die Bühne bei Rock im Ring, headlined es und hat nicht mal eine Setlist. Und die gehen da einfach raus und machen. Leck mich am Arsch, wie viel Eier brauche ich dazu? Und dieser Gedanke hat mich so fasziniert, dass ich mich wahnsinnig viel mit ihm beschäftigt habe, was er da so tut, was seine Philosophie ist, warum er macht sich selbst bewusst so schwer. Er macht sich keine Setlist, weil er will in dem Moment alles aus sich rausholen, was er da rausholen kann. Er sagt irgendwie so, wenn du einen Schritt zu deinem Piano brauchst, stellst zwei Schritte weg. So. Er hat nicht Picks am Mikroständer, wenn ihr eine Pick runterfällt, dass er sich ein neues nehmen kann.
Okay.
Habe ich lustigerweise auch nie gemacht. Ich wollte das nie. Kurzzeitig mal gemacht, fand ich furchtbar. Sondern er hat ein anderes Pick auf dem Amp hinten liegen. Wenn ihm eins runterfällt, dann muss er einfach entweder hinterrennen es holen oder du musst eine Minute ohne Pick spielen mit deinen Fingern. Aber vielleicht passiert genau in dem Moment irgendwas Spannendes wieder. Irgendwas, vielleicht spielst du da... Das Solo.
Also bloß keine Routine. Ne?
Ja, genau. Vielleicht spielst du genau in dem Moment das Solo, worauf du dein Leben lang gewartet hast. Du spielst es mit deinen Fingern und bis die bluten vielleicht. Oder vielleicht klingt es abgefahren. Du weißt ja nicht, was passiert. So. Und ich finde den Gedanken total spannend. Ich meine, du brauchst eine gewisse Routine, auch eine mentale Routine auf Tour, einfach um in den Modus zu kommen, um fit zu sein auf der Bühne. Aber
ich glaube, du brauchst ein Grundvertrauen in dich als
ganz,
Musiker.
Ganz genau. Und das erreichst du durch eine Routine, das Vertrauen zu haben und durch das auch eine Art von Selbstdisziplin. Aber dann finde ich es total spannend, einfach auch mal den Dingen ihren Lauf zu lassen und Sachen nicht vorherzusehen.
Und da gibt es eine geile Doku mit ihm.
It Might Get Loud.
Oh, The Edge und
Jimmy Page.
Ja. Und Jimmy Page. Und wie so ein kleiner Junge.
Ja.
Der steht da, dieser Typ steht da und hört, ich weiß nicht, irgendeinen Blues-Gitarrist und er steht da und das Grinsen und du denkst, okay, das ist jetzt ein 11-jähriger Junge, der sich einfach so erfreut an diesem, das war auch eine mega, mega Doku, ja. Und da ist er auch,
das ist echt mega. Und da kommt es halt zu einer Philosophiefrage, wo ich, wo wir einen besonderen Standpunkt haben, den will ich jetzt nicht behaupten, dass der richtig ist oder falsch. Aber das ist ja ein spannendes Thema, weil heutzutage mit allem, was, weil du auch YouTube, Spotify angesprochen hast, du hast das auch auf musikalischer Seite. Du hast Trigger an den Drums, du hast Camper-Amps, die nicht zu 100% richtige Verstärker sind, sondern ja, digitale Verstärker, die das simulieren. Es macht Dinge einfacher, du brauchst keine Box mehr auf der Bühne. Du hast.
Spielst du über Wedges oder In-Ear?
Nee, Wedges.
Wedges, ne?
Wedges. Genau, wie eben, ich will es mir bewusst.
Du willst auf dem Monitor, du willst das Ding.
Ich will es mir auch nicht zu leicht machen, ich will es nicht. Ich will nicht eine sterile Situation auf der Bühne haben. Warum? Weil wir Metal spielen. Wenn ich eine Metalband sehe, dann erwarte ich mir Unbequemtheit. Ich erwarte Chaos. Ich will, dass die kämpfen auf der Bühne. Ja, ich will die nicht sehen, wie alles.
Also nicht Steely Dan. Also keine.
Ja, genau, Chance, genau. Ich will nicht eine Metalband sehen, wie sie auf der Bühne es wahnsinnig komfortabel hat und wie alles passt und läuft und keiner schwitzt. Dafür höre ich persönlich
kein Metal.
Nicht Metal, sondern ich will sehen, leck mich am Arsch, die kämpfen und arbeiten sich den Arsch ab da oben.
Ich glaube auch, dass mit dem Publikum, ich glaube, dass es mit In-Ears, ich glaube, das ist, da fummelt zu hören, da fummelt dann der Monitormann so wahnsinnig rum, weil der eine dann da und also ich sehe das auch nicht. Ich sehe das für Metal überhaupt nicht.
Ich meine, es macht technisch auf technischer Seite Dinge einfacher.
Ja, klar. Es ist
aber eben,
für
das,
Sänger vielleicht geiler.
Aber das ist eben die Frage. Es kommen jetzt so viele technische Innovationen hoch, die Dinge einfacher machen, aber die machen dich nicht unbedingt eine kreativere Person. Nee, also. Und ich denke mir immer, man muss da eine gewisse Verantwortung gegenüber der Technik haben. Also viele Sachen sind super nützlich.
Ja.
Aber als Musiker denke ich mir auch, habe ich die Verantwortung zu sagen, inwieweit lasse ich mir die Technik reinspielen? Inwieweit lasse ich sie mir Arbeit abnehmen? Weil eigentlich bist du als Musiker der Typ, der die Arbeit machen sollte.
Also ich glaube, das ist der Kontrollverlust.
Du solltest hart arbeiten.
Also diesen Kontrollverlust einfach, den du... Ich habe immer das Gefühl, heutzutage auch durch Spotify und durch das alles auch so Autotune und diese Sachen, weißt du, du bist immer irgendwie geneigt, Kontrolle zu behalten, du kannst alles kontrollieren, aber das hat für mich nichts genau mit Metal zu tun oder mit dem, was Kreativität, weil dieses Perfekte, weißt du, dieses alles unter Kontrolle, alles ist, das hat auf der Bühne, also gerade auf der Bühne, hat das überhaupt keinen Zweck. Weißt du, im Studio ist es eine Sache, klar, du willst, dass es geil ist, du willst, dass es tight ist. Wobei es da auch geile Platten gibt, gerade Beatles, weil du das vorhin gesagt hast, wo die so off sind. Aber es ist halt trotzdem geil, es ist der Feel.
Hör dir den ersten Riff The Four Horsemen auf Kill 'Em All an, die Gitarren sind total auseinander.
Ja, ja.
Das macht's aus. Du hörst das an und es klingt so lebendig und du denkst einfach nur, fuck, das spielt gerade eine Band und jetzt kommt auch noch ein Drummer dazu.
Ja, und was, ich glaube, das ist das, was dich emotional catcht.
Genau, das denke ich auch. Es gibt lustigerweise, eben um den Kreis zu schließen, hat Jack White, habe ich mal gesehen, hat Michael Jackson wiederum zitiert und hat gesagt, du musst nicht versuchen, die Musik zu kontrollieren, sondern die Musik, also nicht du sollst der Musik sagen, was sie zu tun hat, sondern die Musik muss dir sagen, was du zu tun hast. Du bist quasi in dem Moment nur ein
Medium.
Ein Medium,
ja,
genau. Und aber umso mehr du quasi mit Technik oder sonstigen Dingen es dir einfacher machst, umso weniger, glaube ich, bleibt von diesem musikalischen etwas
Spark.
Ja, über. Ja. Genau. Und ich glaube gerade, dass das halt dieses Interessante ist an Musik, was diese interessanten Momente hervorbringt, wo es einfach mal durchgeht mit einem Musiker, wo es einfach mal, weißt du, dann lass den Amp einfach mal pfeifen und fiepen, aber vielleicht eben entsteht genau da einfach das Wahnsinns-Gitarren-Solo draus, auf das alle gewartet haben.
Ja, und deshalb,
und das wird nicht passieren, wenn du immer von vornherein alles komfortabel machst und einfach alle möglichen Fehlerquellen ausschließt. Dann wird nie irgendwas Spannendes passieren.
Genau.
Das ist,
und deshalb ist live, glaube ich, einfach immer noch dieses Nonplusultra Erlebnis, wo du einfach Dinge erlebst, die einfach sehr subjektiv sind, die du nicht reproduzieren kannst, es sei denn, du machst es irgendwie mit Backing-Tracks und irgendwas. Und das finde ich halt einfach, das ist nicht zu ersetzen. Und das wird, glaube ich, auch nicht ersetzbar sein.
Das ist wie das richtige Handwerk. Weißt du, egal was jetzt passiert in Zukunft, auch mit 3D-Druckern, Digitalisierung, ein Tisch, der vom Schreiner wirklich handgemacht ist, das kannst du nicht reproduzieren. Das merkst du einfach.
Das ist ja, ich finde das. Ist, weißt du,
das, und das hat auch Fehler und das ist auch gut.
Ja, und ich finde, das Krasse ist, ich will jetzt nicht hier Gesellschaftskritik äußern, aber ich glaube, dass, also ich, klar, ich bin Vater von zwei Kindern. Und ich sehe ja, wie Social Media und so diese Echtheit. Also da geht es ja auch um Emotionen, Interaktionen mit Menschen.
Ja.
Weißt du, dieses, das wird alles so,
ja,
safe, das wird artifiziell, das wird, du hast da einfach diese Scheinwelt. Und für mich ist es fatal, oder wäre es fatal, wenn sich das jetzt auch alles auf die Musik was sie übertragen lässt, live.
Das ist so ein bisschen der Gedanke von Dead Inside, von einem Song, tatsächlich.
Okay.
Das ist dieser Gedanke irgendwie auch. Dieses, ob es wirklich irgendwann an einen Punkt geht, wo wir einfach fast schon emotionslos sind. Ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Emotion heutzutage als Schwäche eher gilt, anstatt dass es was total Positives ist. Ich meine, auch Aggression
auch
ist
Fehler.
Auch Aggression ist eine Emotion und Aggression ist nicht zwangsläufig negativ. Ich meine, in Form von Gewalt natürlich negativ, aber es ist auch ein Potenzial, aus einer Aggression heraus einfach etwas in die Hand zu nehmen und etwas zu tun, etwas zu kreieren. Und ja, wie du sagst, Kids heute natürlich, ohne es irgendjemandem vorzuwerfen, aber du schickst Smileys, anstatt einfach dem anderen gegenüber zu sitzen, ja, und dir zu sagen, ich, ja, bin traurig. Oder zu lachen, weißt du, wenn zwei Kinder gegenüber sitzen und lachen, dann passiert da sowas Schönes, das kannst du nicht in Worte fassen. Das ist wie Musik. Aber zwei Kinder, die irgendwie mit einem Smartphone gegenüber sitzen und obwohl sie nebeneinander sitzen, miteinander chatten, ich weiß nicht.
Auch der Hate, weißt du, also dieses Ding, dass du einfach so, ich habe mal irgendwie, ich glaube von Steve Lukather von Toto, der hat gesagt, irgendwie, ey, die Leute, die beschimpfen mich auf YouTube, aber das wird keiner mir direkt, wahrscheinlich sind das auch noch die Fans, die dann wahrscheinlich, weißt du, da stehen, Backstage und,
ja, ja, und Tickets
Autograf, kaufen, ja. Autogramm und dann irgendwie auf YouTube sagen, Alter, du bist nur besoffen, du spielst nicht richtig. Und das finde ich halt fatal. Und
das ist das, wo ich meinte, man muss deshalb auch, wenn die Technik fortschreitet, musst du auch ein neues Bewusstsein für eine Verantwortung gegenüber der Technik entwickeln. Dann musst du auch eine Verantwortung damit umzugehen entwickeln.
Ja.
Als früher beispielsweise, als es die ersten Telefone gab, war das ja für Leute total abstrus, auf einmal mit jemandem reden zu können, obwohl er nicht mehr gegenübersteht.
Ich habe hier noch,
ja,
den Knochen.
Ja.
Ich habe noch das Drehtelefon.
Aber was haben Leute
entwickelt? Es gab ein Leben vor Fax.
Was haben Leute entwickelt? Sie haben in ihrer Verantwortung Höflichkeitsformeln entwickelt, zu sagen, ich gehe ans Telefon und ich sage Hallo und ich sage Tschüss und ich weiß schon, einfach so gewisse Formeln, um diese Verantwortung, dass man trotzdem Mensch bleibt, irgendwie, dass man das halt irgendwie bewahrt. Und das müssen wir bei Social Media genauso tun.
Ja.
Weil sonst artet es aus und da geht ganz viel Menschlichkeit verloren.
Total.
Und das wäre schade.
Und was mir aufgefallen ist, also ich bin ja 95, habe ich angefangen in der Branche zu arbeiten. Und da war jetzt E-Mail und das alles noch nicht so riesig. Du verlernst über die Zeit mit diesem E-Mail und Verteiler, weil du das eben, das ist ganz richtig, Verantwortung zu übernehmen. Weißt du, ich musste früher Entscheidungen treffen und ich habe dann keine E-Mail und WhatsApp geschrieben und was sagen jetzt, wenn ich mit einer Band irgendwo war oder irgendwas, was sagen jetzt 23 andere Leute, was ist unser Konsens, lass mal eine Telco machen, was sagt der E-Mail-Verteiler, sondern du musstest eine Entscheidung treffen.
Ja.
Und das ist auch, wenn ich so Podcasts höre, so von Leuten, die früher Platten aufgenommen haben oder Beatles oder Led Zeppelin oder so. Und die mussten auch Entscheidungen treffen. Mhm. Die mussten Entscheidungen treffen, was soll auf Band und nicht irgendwie, ich habe 186 Spuren, sondern irgendwie, dass du musstest Entscheidungen treffen. Und das ist so das, was mir so ein bisschen fehlt in der Gesellschaft und generell, dass du einfach sagst, ey, das ist meine Entscheidung, ich bin angreifbar. Mhm. Dieser Podcast, was ich jetzt rede, ich bin total angreifbar.
Ja.
Aber das ist, darum geht es ja. Es geht darum, dass du diskussionsfähig bist, dass du sagst, ey, komm, das ist eine Einladung und nicht alles so, ja, nee, hast recht, nee, super. Mhm. Und weißt du?
Ja.
Und nee, stimmt total. Und
Das wäre dann so wie die deutsche Radio-Pop-Musik heutzutage, die ist so schön positionslos, schön.
Ja, aber das ist doch generell. Das ist doch generell die Mucke, weißt du? Das ist ja nicht. Weißt du, Autotune, da ist keiner Off-Key, da ist keiner. Und ich finde, das ist so. Ich meine, du hast es genau richtig gesagt. Dieses. Weißt du, du gehst auf die Bühne und ey, wer weiß, was passiert? Weißt du, wer weiß, ob dein Amp ausfällt, ob du irgendwie dies und das ist alles dieses Safety irgendwie und Value for Money und Hauptsache, das funktioniert alles.
Ja.
Und das finde ich einfach, ich weiß nicht,
das ist das, was genau das, was ich vorhin meinte, wenn du nur einen Ersatzpick auf deinem Amp hinten liegen lässt und es nicht vorne liegen hast, als kleines Beispiel, dann dir fällt dein eines Pick runter, du musst eine Entscheidung treffen.
Genau.
Spiele ich das Solo jetzt mit den Fingern?
Genau.
Oder renne ich dahinter und hol's? Was mache ich
oder
auf dem Weg?
Oder soll ich dem FOH Hammer? Stopp.
Ja, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst irgendwas machen und du musst die Verantwortung dafür übernehmen, was du da machst. Du machst unter Umständen einen Fehler, aber unter Umständen machst du auch etwas, was viel größer und viel geiler ist, als du es jemals erwartet hättest.
Ja, aber das ist, glaube ich, ja, genau das. Und ich glaube, dass die Fans dann oder deine Leute einfach sagen, ey, krass, als ich da war, da hat er diesen Fehler gehabt. Und das ist dieses, weißt du, da sind wir bei dem anderen Thema, dieses Exklusivität.
Ja.
Weißt du, du willst Exklusivität haben. Eigentlich müsstest du als Band jedem einzelnen Gig irgendeinen exklusiven Fehler einbauen,
ja,
damit jeder ja das Gefühl hat, ey, ist das jetzt dein Bier oder mein Bier?
Ich weiß es nicht.
Ich hab den Überblick von mir.
Machst du auf.
Und ich brauche aber dein Feuerzeug. Und das ist so für mich, wo ich denke so, krass, irgendwie, also wenn und Exklusivität, also immer diese Packages, die es jetzt gibt, irgendwie mit Erlebnis und Meet and Greet und sowas alles, ich finde das schwierig. Wie, wenn du jetzt mal so, kannst du das sagen, dass jetzt auch gerade, weil du gesagt hast, USA gespielt und so, kannst du sagen, das sind eure Fans eher Deutschland, Europa oder merkst du dann schon, wenn du in den USA spielst, ey, das schlägt aus? Oder weil ich habe, also als ich die Videos gesehen habe, da sind schon auch extrem viele englischsprachige Fans so.
Das ist bei uns enorm, lustigerweise. Das ist bei uns wirklich enorm. Wir haben wahnsinnig viele, als wir das erste Mal in Amerika waren, wir haben damit haben wir nicht gerechnet. So. Also wir haben nicht gedacht, dass da Leute sind, die uns kennen, die uns abfeiern und die, wenn wir Opener sind, irgendwie alle vor der Bühne stehen und total heiß sind. Lustige Anekdote. Unser erster Gig in Amerika das war die Tour Obituary, Exodus, Powertrip, Dustbolt.
Das ist geil.
Wir haben diese Tour bekommen, wir haben unser Visum eingereicht, um es kurz zu fassen.
Wie habt ihr denn diese Tour bekommen?
Donald Tardy, Obituary.
Okay.
Er hat gesagt, ich bringe mich nach Amerika, Jungs, und wir haben uns
gemerkt. Wie hat er euch?
Sein Booker hat gesagt, okay, wir machen eine Obituary Exodus Tour. Sein Booker hat gesagt, pass auf. Donald, ich will Powertrip auf die Tour. Und hat Donald gesagt, alles klar, du kriegst Powertrip. Du kriegst Powertrip. Es ist nicht Donald Trump, es ist Donald Tardy.
Tardy.
DT. Dann hat Donald gesagt, DT hat gesagt, du kriegst Powertrip.
Nee, Stream Theater, scheiße. Wir bleiben bei Donald.
Du kriegst Powertrip, dafür krieg ich das Bolt. Dann hat sein Booker gesagt, okay.
Geil.
Es war rein sein Verdienst. Und wir haben Visa-Probleme gehabt. Unser Visum wurde kurz vor der Tour abgelehnt. Dann mussten wir Arbeitsvisum, ja.
Das ist nichts mit Esther.
Nee, das ist auch sehr teuer und dann wurden wir abgelehnt.
Und aus, da hast du Withholding Tags und sowas.
Jeglich sonstigen Gründen und dann ging die Tour los und wir hatten unser Visum, war nach wie vor denied.
Echt?
Unsere Flüge waren gebucht. Lustige Sache, der Flug wurde ohnehin gecancelt, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir hätten fliegen sollen, in Florida ein Hurricane war. Irre Sache. Fluggeld zurückerstattet bekommen, wir hocken nach wie vor zu Hause. Die Tour geht los und wir hocken. Ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe gesagt, ich will jetzt auf diese Tour, alles danach ist mir scheißegal. Und dann haben wir kein Visum.
Was war dein Job?
Zu der Zeit habe ich mit als Begleiter von körperbehinderten Menschen gearbeitet. Und dann ging diese Tour los und wir hatten unser Visum nicht. Die Tour ging los und wir saßen zu Hause. Die ersten Shows, wir haben sie dann auf Facebook, Instagram gesehen. Sold-out Show in New York.
Schön Facebook.
Das Boot spielt leider nicht gecancelt. Ne? Und wir hocken zu Hause in Landsberg am Lech. Und waren die traurigsten Menschen der Welt, glaube ich. Und haben gesagt, was machen wir? Ja, gehen wir im Proberaum. Wir spielen jeden Abend jetzt einen Gig, so lange bis dieses scheiß Visum endlich, bis die Bestätigung kommt. Wir sind in Revision gegangen. Ja, dann kam nach 8-9 Tagen, kam dann irgendwann, also kam das Go, dann kam der Wisch.
Wir haben im Proberaum den Gig gespielt.
Also, was sollten wir machen? Wir waren so traurig und wir mussten uns ablenken. Was sollten wir machen? Wir haben gesagt, wir gehen und wir fahren noch auf diese Tour, das klappt noch. Das grüne Licht kommt noch.
Krass.
Und dann sind wir fit. Und dann kam es irgendwann, wir waren im Proberaum, dann kam die E-Mail, der Wisch ist da. Wir so, alles klar, sind heimgefahren an Computer, haben für nächsten Morgen Flug gebucht. Wo ist die Tour morgen? Okay, Ohio, Columbus, Flug gebucht.
Das ist doch richtig, richtig billig.
Das war uns alles egal. Koffer gepackt, losgeflogen. Columbus, Ohio angekommen, erste Show, erster Song. Ich gehe auf die Bühne, Publikum Amerika, Wahnsinn. Die Leute haben uns gefeiert, wir dachten, was geht denn hier ab? Neben meinem Amp stehen komplett Obituary, Exodus mit Gary Holt steht neben der Bühne. Wow. Gucken mir zu, ich scheiß mir natürlich in die Hose. Und mein Amp funktioniert nicht.
Nein.
Ich denke, was ist da los? Und ich sehe Gary Holt und Ken von Obituary an meinem Amp rum, so, fuck, was ist an dem Amp? Und es war irgendein Wackelkontakt in einem Footswitch oder so und ich habe auf dem Clean-Kanal gespielt. Es war nur ein halber Song oder so, dann war gut und alles war super. Und dann haben wir diese erste
Gary
Rutsche
Holt
gespielt.
Gary Holt an deinem Amp rumfingert, das ist dann schon...
Ja, und dann haben wir diese erste Rutsche gespielt und dann Gary hat echt noch ein paar Shows sich angeguckt. Da haben wir in San Francisco in ihrer Heimat gespielt. Nee, in Sacramento haben wir gespielt. Entschuldigung. Und seine Frau ist vorbeigekommen. Die fand uns super. Haben wir kennengelernt. Das war eigentlich total nett.
Ist das geil.
Und dann wird Gary Holt von einem Typen, den du als auf dem Poster angeguckt hast, auf einmal wirklich zu einem Musikerkollegen und einfach einem Menschen, der mir irgendwie die Fotos von seinen Enkelkids gezeigt hat und irgendwie wirklich Familienpapa durch und durch. Wahnsinnstyp. So. Und dann denkst du dir einfach nur...
Es kommt mehr Bier.
Dann denkst du dir einfach nur, geil, hier will ich bleiben, so in dieser Ecke, in der Riege. So. Ich will Mucke machen, so. Das ist ganz schön cool. So.
Servus. Ah, mehr Bier. Danke. Und merkst du, dass das dann in Amerika mehr geht, also von dem Fernsehen? Ich denke, das ist, muss ich sagen, eine der geilen Sachen durchs Internet. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo du einfach dich abgeschunden hast als deutsche Band. Oder ich habe das ja gesehen, was so in den USA Fuß zu fassen oder überhaupt, dass irgendjemand irgendwas hört von dir. Ich meine, das ist, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist schon eine der geilen Sachen.
Auf jeden
durch
Fall.
Spotify und YouTube. Du
auf jeden
kommst
Fall.
Einfach dahin und du sparst dir unfassbar viel Geld.
Ja.
Und es entwickelt sich dann einfach.
Ja, ja. Naja, da waren viele Leute, die uns schon kannten, die dann einfach gesehen haben, als wir angekündigt worden sind, haben die auf sich reingehört, haben die CDs gekauft oder so. Natürlich hatten wir da einfach den Exoten-Status noch. Die Amis lieben auch deutschen Metal. Das finden die einfach geil.
Ja, das ist krass.
Und ich meine, wir sind auf die Bühne gegangen und haben halt gesagt, so hey, wir sind das Bold und wir sind das erste Mal gerade überhaupt in Amerika. Und die Leute waren halt natürlich, yeah! Und haben halt natürlich auch uns alles geben und zeigen wollen. So.
Ja,
und das war total geil. Es war wirklich cool. Und sehr energisch, Moshpit von erster Sekunde und spannend dann auch, wo wir mehr Richtung...
Ja, die lieben deutschen Metal. Das ist für mich so ein Ding, wo ich dann echt auch immer merke, wenn ich mal in Amerika bin, so, dass die echt, da ist so ein Respekt, was Deutschland und diese Musik angeht, irgendwie, das sind wir uns dann...
Mehr als bei uns selbst manchmal wahrscheinlich
total,
sogar.
Total, ne? Total. Viel, viel mehr als bei uns selbst. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es ganz gut, weil wir dadurch immer noch so ein bisschen bodenständiger sind, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich können wir da auch schon so ein bisschen...
Ein Scheibchen abschneiden.
Ja.
Definitiv, also, definitiv, ja.
Weil wir es auch vorhin hatten, weißt du, weil du gesagt hast, irgendwie, ja, diese Podcasts und so, also Podcasts, die ich höre, weißt du, da wird über ein Album, wird da rumgekaut, und das finde ich halt geil, und die Leute feiern das halt ab, und das finde ich halt einfach wichtig, dass wir da so ein bisschen entspannter und stolzer und cooler sind auch so mit uns,
weißt du. Ja.
Und das wäre einfach mega.
Das kann sich jeder ein bisschen zur Aufgabe machen im kleinen Rahmen. Das fängt einfach schon da an, wo du einfach Local Bands supportest irgendwie so.
Könntest du dir das vorstellen? Also könntest du dir vorstellen, zu produzieren? So, also wenn du dich mal... Du bist ja jetzt schon steinalt mit 25, so ein Gefühl. nein, aber ist das so ein Ding, wo du sagst, ey, weil wenn du sagst, mir kam es nur, weil du gesagt hast, das Studio ist so dein Ding, und dieses, siehst du dich da so langfristig?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. In irgendeiner Hinsicht schon, ja, in irgendeiner Hinsicht auf jeden Fall. Sehe ich, dass das irgendwie noch passieren wird und kommt. Ich bin, aber ich weiß, dass mich, wenn es sein soll, dann wird es mich da irgendwie hintragen. Das wird sich dann ergeben. So. Okay. Ich bin da immer ziemlich locker, und was irgendwie so die meine Zukunft angeht, so, weil ich immer denke, wenn ich immer, ich versuche immer peu à peu, Schritt für Schritt an meinen Baustellen und Dinge zu arbeiten, und das meiste ergibt sich dann irgendwie so. Also, und ja, das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, und das wäre auf jeden Fall ein Traum. Ich meine, das ist wirklich, Studio stirbt halt natürlich auch aus, ja, durch Home Recording, durch die Technik. Das ist natürlich, Studios machen zu. Das ist wahnsinnig schwer, da irgendwie Fuß zu fassen, oder da ist auch natürlich wenig Geld da von Seiten noch von Bands.
Ist das dann Dachau dann bei deinen Kumpels?
Die sind,
machen die so Werbejingles dann?
Nee. Oder? Nee, das sind drei Leute, die das Studio besitzen, die quasi alle Tontechniker sind, die unabhängig von dem Studio einfach ihren Lebensunterhalt und ihr Geld verdienen,
FOHs machen,
genau, auf Tour sind auch, und wenn Studiozeit ist, wenn eine Band ins Studio geht, dann ist Studiozeit mal zwei Wochen so.
Okay.
Genau.
Okay, und sag mal, und jetzt ist Tour, Proberaum, Schruppen?
Ja. Proberaum, gerade Proberaum. Wir haben nicht mehr den Proberaum, wir wohnen nicht mehr alle im selben Ort, wo der Proberaum ist. Das hat es alles schwieriger gemacht.
Aber den habt ihr noch in Landsberg?
Den haben wir noch in Landsberg. Okay. Es wird immer schwieriger, da Zeit und Termine zu finden, und jeder ist immer eingespannter und mit Arbeiten und sonstigen. Und,
also ihr arbeitet immer noch alle.
Klar, ja. Ja. Und aber klar, hey, wenn man was will, dann kriegt man das immer hin. Und wir kriegen das hin, und dann treffen wir uns zur Probe, dann wird das Handy ausgemacht, dann wird geprobt, und in drei Wochen, glaube ich, starten wir auf Tour los, genau.
Ja.
Und dann, ja, musst du halt einen Weg finden. Wir machen es so, wir spielen jetzt in Deutschland zum Beispiel einfach Wochenendshows.
Ja.
Wir spielen halt Donnerstag, Freitag, Samstag Show, Montag bis Mittwoch ist jeder arbeiten, und das ziehen wir ein bisschen mehr als einen Monat so durch. Dann sind wir tot ein paar Tage, und dann...
Was hat deine Freundin?
Die hat mich so kennengelernt.
Okay, das ist natürlich geil.
Die kennt das, die weiß das zu schätzen, die versteht das natürlich, und die, aber die, da ist kein, nee, das ist ja, nee, wenn man mich kennt oder kennenlernt, dann weiß man einfach relativ, woran man da ist, irgendwie so. Und aber natürlich ist das ja auch cool, oder sie feiert das natürlich einfach auch, weil sie zum Beispiel aus einem, bei dem letzten Album jetzt einfach diesen kompletten Prozess mitbekommen hat, meine ganzen Sorgen, Verzweiflungen, aber auch Freude im Moment, alles mitbekommen hat, und wenn du am Ende halt dann dieses Ding in der Hand hältst oder so, dann ist das halt irgendwie auch total geil. Es war jetzt für sie auch einfach wahnsinnig spannend, irgendwie dieser ganze Prozess. Und dann einfach das dann auch einfach mal anzuhören, wenn ich nicht da bin. Wenn sie es alleine auf Kopfhörer hört, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit und dann irgendwie mal irgendwie eine Nachricht schreibt oder so und sagt irgendwie, leck mich am Arsch, der und der Song, irgendwie voll geil irgendwie oder irgendwie, ja, es ist irgendwie ganz cool.
Cool, mega. Andy, es war ein Fest.
Total, sollte man öfter machen.
Ich danke dir für die Zeit und für die offenen Worte und ja, mega. Mega Typ, mega Band, mega Platte. Freut mich.
Cool, mich auch.
Okay, alles klar.
Dann quatschen wir. Ja, quatschen wir hoffentlich.
Wir quatschen jetzt weiter und machen jetzt auch. Ciao.